Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zum Podcast der Bildungsauftrag mit Pugi und Wilken, ein Praktikum für die Ohren. Wir nehmen heute wieder eine Folge für euch auf, indem ein Mensch uns seinen Beruf erklärt. Möchtest du dich einmal vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Ja, vielen Dank, sehr gerne. Ich bin Dominik, 34 Jahre alt und ich darf als Pilot Langstreckenflugzeuge quer um die Welt fliegen.
Jetzt kommt noch eine Sache, jetzt hast du ja natürlich schon verraten, das ist natürlich blöd von mir, dass ich so gestellt habe, die Frage, sondern wir sagen meistens, erkläre deinen Beruf in einem Satz.
Ich darf als Pilot Langstreckenflugzeuge quer um die Welt fliegen. Das ist eigentlich der Satz, der passt. Also alles andere bist du halt direkt dann voll drin. Ne?
Jetzt
werden es dann mehr Sätze.
Ist ja auch gut, dass mehr Sätze kommen. Ich glaube, das wollen die Leute auch dann mal hören. Pascal, fängst du an?
Ich kann gerne anfangen, aber wir haben was vergessen.
Wir haben schon wieder vergessen?
Ja, das, was wir vorhin noch bei WhatsApp geschrieben hatten. Meine Idee.
Deine Idee? Ja. Dann machen wir das nächste Mal. Ach nee, ja. Das können wir nächstes Mal gar nicht machen. Lassen wir jetzt sein.
Lassen wir sein. Okay, dann fange ich einfach an. Du hast ja schon gesagt, du bist Pilot. Wie kamst du auf die Idee, Pilot zu werden? Fangen wir doch mal damit an.
Das fing also relativ harmlos an. Ich war ein Jungblut von ungefähr 16 Jahren, würde ich mal sagen. Also ich weiß nicht, ich kann mir nicht in den Kopf reingucken, ob das wirklich da war, aber so habe ich es in meiner Erinnerung. 2005, da habe ich mir gesagt, was gibt es eigentlich für Berufe? Abi war so grob 2 Jahre weg. Habe ich das erste Mal so richtig darüber nachgedacht und habe so ein bisschen mein Bruder hat zu dem Zeitpunkt schon Physik studiert und habe dann so ein bisschen geguckt, ja gut, was könntest du denn mal machen? Mhm. Und habe so als Hauptkriterien, dass man wenig arbeitet und viel Geld verdient, mal in den Ring geworfen. Jurist kam dann irgendwie nicht mehr in Frage oder ein Jurastudium. Und dann habe ich mir gesagt, wenn ich mir dazu angucke, was bei so großen Fluggesellschaften, wo die um Personal werben, auf den Webseiten steht, klingt irgendwie so. Ne, wenig Arbeit, viel verdient. Ja, das war so der Grundtenor. Habe ich mich natürlich ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt. Und nach dem Abi habe ich mich beworben, ganz simpel, oder zum Abi so ungefähr. Bei der Bundeswehr habe ich noch so überlegt, ja, vielleicht machst du das Ganze auch für Vater Staat. Mhm. Habe dann relativ schnell gemerkt, dass die Bundeswehr doch nicht so ganz mein Laden war, zumindest da, wo ich war im Grundwehrdienst. Und gleichzeitig lief eben das Bewerbungsverfahren damals. Und ja, dann haben die mich für die Ausbildung mit Studium angenommen.
Okay, also ist quasi ein duales Studium dann?
Es ist 4 Jahre duales Studium, musst du nicht machen. Normalerweise hast du so 23 Monate Ausbildung.
Okay.
Ist aber keine Ausbildung, ist ein Führerschein. Was ist der entscheidende Unterschied? Du wirst nicht bezahlt, sondern du zahlst. Und zwar habe ich, damals waren es 40.000 Euro. Die musste ich zum Glück nicht in der Hand nehmen, sondern damals war es so, Fluggesellschaft brauchte Leute. Das heißt, die haben die Ausbildung vorfinanziert und die Kondition war damals noch so, ich musste das erst zurückzahlen, nachdem die mir einen festen Job angeboten haben.
Ah, okay.
War natürlich super. Findest du jetzt aktuell, als wir aufnehmen, zumindest in Deutschland, glaube ich nicht. Frankreich fängt gerade wieder damit an, die Vereinigten Staaten fangen gerade wieder damit an. Es ist halt immer so, wie der Markt gerade Bock hat. Also es ist ein bisschen Glückssache, wann man gut Pilot werden kann und wann nicht. Weil du kannst auch Pech haben und du musst gerade 110.000 Euro für eine Ausbildung latzen. Ist jetzt nicht das, was jeder mal eben so machen kann, hätte ich auch nicht gekonnt.
Welche Voraussetzungen brauchst du dafür?
Es gibt total viele Dinge, die sind hilfreich und es gibt sehr, sehr viele Dinge, die auf ihre Webseiten schreiben, was du brauchst. Für die meisten habe ich zumindest ein Gegenbeispiel kennengelernt. Das erste ist natürlich, ganz gute Schulnoten helfen schon mal weiter, weil du ins Vorstellungsgespräch reinkommst. Ich habe aber auch Leute gehabt, zum Beispiel einen Flugzeugmechaniker, der dann auf dem zweiten Bildungsweg hat Abi und dann Pilot geworden ist. Ne? Also der hatte dann Fachabi in der Tasche, das reicht. Und dann ist er an eine Flugschule gekommen mit dem Studium dabei. Der ist brillant, also hat er gut hingekriegt.
Du kannst mit einem Fachabi Pilot werden?
Ja. Kannst du.
Hätte mir mal früher einer erzählt, wäre ich vielleicht auch nicht halt Erziehungspfleger geworden.
Das ist einer der Gründe, warum ich das hier mache, weil es erzählen dir dauernd Leute, dass du was nicht kannst. Und die Voraussetzungen sind nicht so hart, wie sich das häufig anhört. Andere Sache ist körperliche Unversehrtheit. Ja, was die einem beim Bund so, wenn du, also wie schnell du T2 gemustert wirst oder sogar T3, wenn du irgendwie einen Fehler hast. Ich habe einen Verwandten, der hat so ein ganz kleines Loch in der Herzscheidewand. Der war beim Bund als Jetpilot, hätte er nicht werden können. Zivilpilot, überhaupt kein Problem. Genauso, was mal öfter erzählt wird, du darfst keine Plomben haben. Quatsch, du darfst keine Brille haben. Ihr seht, ich trage eine Brille, die Hörer sehen es nicht, denen erzähle ich das jetzt. Das sind so Sachen, entweder kannst du dir nach, also du musst eine gewisse körperliche Unversehrtheit haben, aber der krasseste Fall, einen Kollegen hatte ich im Lehrgang, der hat mit 16, hat er so den halben Fuß vorm Knöchel abgetrennt gekriegt beim Motorradunfall. Mhm. Ist halt dann, aber solange das Fußgelenk in Ordnung ist und du Pedale damit bedienen kannst, der konnte Pilot werden. Der ist, wurde der jüngste Kapitän bei uns im Jahrgang. Also
Hut ab. Ich habe immer gedacht, glaub, du musst irgendwie, du musst ein Abi machen, du musst was studieren. Ich sage jetzt, keine Ahnung, Pilotwesen studieren und dann macht man nochmal eine Ausbildung dazu. So habe ich dann immer gedacht gehabt.
Nee, musst du nicht. Also das ist wirklich, du kannst frisch vorm Abi, kannst du in die Pilotenschule fallen, 2 Jahre lernen und dann bist du mit 21, gehst du auf irgendeiner Airline als Co-Pilot ins Cockpit. Wenn du Glück hast. Wenn du Pech hast, wartest du dann halt 10 Jahre, weil gerade keiner einstellt.
Okay.
Ja, okay.
Ist das denn momentan, werden denn Piloten gesucht?
Es werden Piloten gesucht, ohne Ende, aber die Frage ist immer, wo und wer und zu welchen Bedingungen. Mhm. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück, weil wir waren noch bei den Sachen, was brauchst du eigentlich, ne? Dass wir das erst einmal noch gehakt haben.
Gut, dass du uns strukturierst.
Von Höchstgen auf Stöckchen
können wir sehr auch gut. Notizen gemacht, so ist ja nicht. Was brauchst du? Du brauchst Englisch. Du musst Englisch irgendwie mal ein bisschen sprechen können. Das lernst du auch natürlich, das kann man sich aneignen. Ja, lies ein paar englische Bücher. Heute können die sowieso alle Englisch.
Ja,
über YouTube, über irgendwelche Amazon, Netflix-Serien, die O-Ton guckst.
Warte, war ja unsere Zeit auch schon fast. Also ich finde, also damals MTV Cribs und all sowas, das war ja irgendwie auch alles in Englisch schon.
Ich hatte Zimmerantenne, das kenne ich nicht.
Also ich finde gerade so unsere Generation, also du hast du gesagt, wie alt du bist gerade?
Ich bin 34, Entschuldigung. Aber ich habe gesagt, ich war 2005, 16. Also ja. Wer mitgerechnet hat.
aber ich finde gerade unsere Generation ist schon sehr, sehr fit in Englisch.
Ich spiele alle Videospiele auf Englisch. Also, ja, also nur damit ich halt auch den Dings nicht verliere.
Macht mehr Spaß auch, ne?
Also, ja, die Synchronisierung ist halt immer besser.
Also außer Gothic vielleicht, aber ja.
Ja, gut. Ja.
Okay, also man braucht Englisch.
Genau, Englisch ist gut. Geld habe ich gerade schon so ein bisschen erwähnt. Also ist nach Marktlage. Es gibt so Online-Foren, Pilotenboard ist eins davon. Da kannst du eigentlich immer rausfinden, wie ist es eigentlich im Moment.
Was man so verdient. Oder was meinst du?
Was du zahlen musst für die Ausbildung.
Warum variiert das?
Weißt du das? Ja, je nachdem, also manchmal sind die Airlines halt, haben mehr Bock, Leute anzulocken.
Ja.
Und klar, Flugschulen wird auch mal teurer, aber es ist, ja, immer nach Marktlage.
Okay.
Kopfrechnen ist nicht schlecht, wenn man ein bisschen kann.
Wofür?
Weil du ganz viele schnelle Überschlagsrechnungen auch mal im Cockpit machst und auch viele Sachen, die du einfach auf dem Rechner eingibst und rechnen, also ein ganz simples Beispiel, wenn ich ein Instrumentenlandesystem, also wenn ich einen ganz normalen Anflug mache auf irgendeine Standardlandebahn, dann hilft es mir zu wissen, wenn ich 10 Meilen vor der Bahn bin, wie hoch ich dann ungefähr sein sollte.
Mhm.
Ungefähr 3000 Fuß. Und das ist einfach, das sind so Sachen, das musst du aus dem FF irgendwie können.
Ja, okay.
Oder noch, also wenn ich jetzt kompliziert machen wollte, du hast einen Wind, irgendwie einen Wind, der schräg zur Bahn steht und du willst wissen, wie weit muss ich die Nase in den Wind drehen, damit ich gerade auf die Bahn zufliege.
Okay,
macht das Sinn. Das ist eine relativ einfache Faustformel, aber du musst die halt alle paar Minuten nochmal nachrechnen oder alle paar Sekunden und dir auch ziemlich sicher über das Ergebnis sein. Ja, dass du zumindest was grob Richtiges
machst. Das macht alles der Autopilot.
Macht er auch.
Ehrlich?
Ja, also ich sag mal so 99% von dem, was wir trainieren, machen wir ja, für wenn der Autopilot nicht funktioniert.
Okay.
Ah. Und natürlich auch da, gerade im Landeanflug, das ist ja der Moment, wo wir auch ein bisschen Spaß am Fliegen haben.
Ja.
Und das ist auch der Moment, wo wir halt unterwegs trainieren können und unterwegs manuelles Fliegen trainieren können, okay. Weil wir müssen das ja immer drauf haben.
Ja, wäre nicht verkehrt, wenn der Pilot das hinkriegt, auch wenn das der Autopilot nicht funktioniert. Da gebe ich dir vollkommen recht.
Genau. Kopfrechnen, Mathe, Physik ein bisschen. Wenn du fliegerische Vorerfahrung hast, ist natürlich geil. Ich hatte einen Kumpel, der war im Segelfliegen irgendwie auch europäische Meisterschaften geflogen und so.
Okay.
Das hilft natürlich ungemein, aber das kriegst du trotzdem, du kriegst die Ausbildung auch ohnehin. Also ich hatte das nicht.
Ja.
Ja, das war das Hand-Auge-Koordination so ein bisschen, weiß nicht, also beim Zocken kriegt man das ja auch schon so ein bisschen.
Ja, ja, klar.
Und ansonsten, das sind so die Hard Skills und Soft Skills. Also du musst halt irgendwie im Team arbeiten können, weil du bist zu zweit oder zu dritt da vorne, plus du hast noch eine Kabinencrew, plus du hast noch ganz viele Leute am Boden, die dich unterstützen. Und du musst kritikfähig sein in dem Sinne, wenn dir einer sagt, oh, da haben wir was falsch gemacht, dann musst du das auch nochmal kurz drüber nachdenken, aber dann auch sagen, jo, haben wir. Und dann entsprechend auch das gucken, okay, wo steht das im Buch? Ja. Was wir falsch gemacht haben. Ja. Wie mache ich das richtig? Das alles nacharbeiten. Das ist was, das ist unheimlich wichtig. Also, dass du wirklich auch selber immer in diesem Kritikmodus bist, selber Fehler bei dir suchst, guckst, hätte ich es besser machen können? Oh, das weiß ich nicht mehr so genau. Ich lese das im Zug nach Hause nochmal nach, wie das eigentlich funktioniert. Solche Sachen.
Bist du, wenn du der Pilot bist, gibt es ja mal Piloten und Co-Pilot, ne?
Jo.
Bist du als Pilot der Chef von dem ganzen Ding? Also,
nein. Ich bin, also es gibt zwei Begrifflichkeiten. Co-Pilot ist ein bisschen schwammig.
Okay.
Es gibt den Kommandanten oder Kapitän.
Ja.
Der sitzt links, das ist der Chef von dem Laden. Und es gibt einen ersten Offizier, das ist der Stellvertreter vom Chef von dem Laden. Nein, aber stammt halt ursprünglich daher. Deswegen okay. Erster Offizier. Also in der Seefahrt gibt es ja auch noch einen zweiten und dritten Offizier.
Ja, 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 ja.
Hat aber nichts mit Militär zu tun im Endeffekt heutzutage. Genau, also Stellvertreter vom Chef von dem Laden. Auf dem Flug, die technische Durchführung vom Flug ist halt immer eine andere Sache. Da gibt es einen fliegenden Piloten und einen Pilot Monitoring, heißt das auf Englisch, habe ich jetzt keine gute Übersetzung, einen überwachenden Piloten sozusagen. Mm. Also der fliegt, der kümmert sich wirklich ums Fliegen. Und dann später, um den Autopiloten richtig zu programmieren. Und der überwachende Pilot, der macht den Funk, der macht die Buchführung und alles, was so in die Richtung geht. Und guckt halt, dass der andere keinen Mist baut.
Hast du denn, wolltest du sagen, Pascal?
Ach so, ich wollte nur wissen, was heißt Buchführung? Also, das klingt jetzt so.
Dokumentation, ist ja Dokumentation?
Ja, im Endeffekt schon. Also, das fängt am Boden an mit, dass du die Ladedaten, wie viel wiegt unser Flieger heute, dass du die dokumentierst. Das ist unterwegs, dass du immer guckst, wie viel Sprit haben wir verbraucht, wie viel Sprit ist noch an Bord, deckt sich das oder haben wir vielleicht ein Leck, das wäre nämlich doof. Und geht so in die Richtung.
Ah, okay.
Also du hast immer was zu schreiben da.
Aber hast du denn jetzt als Pilot, darfst du dann den Stewards und Stewardessen auch.
Also ich bin erster Offizier, ne? Nur das nochmal. Ich bin nicht Kapitän.
Ach so, musst du. Okay, du bist immer erster Offizier.
Ja, genau.
Okay.
Also du bist immer erster. Also die Karriere, jetzt kann ich nur von meiner Firma sprechen, ist so, du bist erster Offizier Kurzstrecke, fängst du an. Dann wirst du erster Offizier Langstrecke, dann wirst du Senior First Officer Langstrecke. Das heißt, du darfst im Reiseflug, wenn der Kapitän in eine Pause geht, gehst du auf seinen Platz und vertrittst den.
Ja.
Dann wirst du Kapitän auf Kurzstrecke, das ist so der Moment, wo du halt wirklich dann den Flieger kommandierst.
Ja.
Und dann wirst du nochmal Kapitän Langstrecke und dann gehst du in den wohlverdienten Ruhestand irgendwann.
Okay, dann sagen wir der Kapitän auf Langstrecke. Darf der auch den Stewardessen und Stewards sagen, was sie zu tun haben? Oder gibt es da auch nochmal eine andere Abteilung, die da dann leitet?
Nee, also offiziell ja. Es gibt halt einen Kabinenchef, Chefin, das nennt sich Purser. Das sind die Leute, die auch die Ansprachen dann im Flieger machen, habt ihr öfter schon gesehen. Und auf dem Langstreckenflieger gerade ist das schon eine Rolle, wo du halt auch, ne, also die haben ja ein Team dann von 8 bis 15, 16 Leuten, die da unter sich haben. Wenn du auf einen A380 gehst, ich weiß gar nicht, wie viele die haben, aber 16 sind das, glaube ich.
Okay,
schon eine Menge, ne?
Ja, das ist schon ein Happen. Und offiziell ist der Kapitän an Bord erstmal der Höchste und der Chef. Aber du sprichst dich ja mit dem Purser ab. Also wenn der Purser irgendwie, was weiß ich, wenn wir einen Passagier abladen wollen, weil der ist am Boden schon, kommt betrunken an Bord, pöbelt nur rum. Dann ist der Kapitän derjenige, der die Entscheidung trifft.
Mhm.
Aber der hinten steht und das erstmal bemerken muss, das ist der Flugbegleiter. Und der meldet das dem Purser und der sagt dann dem Cockpit Bescheid. Und dann guckt sich das Cockpit, entweder einer von den Offizieren oder der Kapitän, guckt sich das dann in Ruhe an, die Situation. Und dann trifft der Kapitän die Entscheidung, der bleibt hier. Mit der Konsequenz, dass der Passagier da bleibt.
Wenn du jetzt quasi oben, du bist in der Luft und fliegst und dann macht ein Passagier Aufstand, kannst du einfach sagen, jetzt kannst du mich am Arsch lecken, ich lande hier, nächste Ausfahrt rechts raus, da halte ich an und dann schmeiße ich den raus?
Ja, also der Kapitän kann das.
Ja. Ehrlich?
Ja. Wird auch gemacht. Also ganz, oh, krass. Ganz
hätte platt, ich nicht gedacht. Ja. Dann landet er eben kurz zwischen, schmeißt den raus und fliegt weiter? Mhm.
Ist dir das schon mal passiert?
Nein, ist mir persönlich noch nicht passiert. Okay. Es gibt aber sehr lustige, also es gibt auch sehr nicht lustige Geschichten eigentlich, weil wir hatten mal den Fall, dass wir eine, wir sind, ich weiß nicht von wo wir so zurückgeflogen sind, aber es war eine Zwischenlandung in Saudi-Arabien. Und da wurden auf dem Hinflug, den nicht wir gemacht haben, sondern den Flieger haben wir übernommen, wurden zwei Passagiere ausgeladen, wegen Trunkenheit.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das so lustig ist, wenn man in Saudi-Arabien wegen Trunkenheit und Pöbelei ausgeladen wird. Aber eine davon haben wir wieder mit zurückgenommen. Was der andere passiert ist, weiß ich nicht.
Der ist noch da.
Das ist möglich. Also ich würde mir an Bord von einem Flugzeug immer gut überlegen, ob ich da ein Fass aufmache als Passagier oder ob ich vielleicht die Ruhe behalte.
Also das sollte man, glaube ich, am besten, ne?
Ich könnte auch gar nicht saufen, glaube ich. Also ich mit dir zu fahren, könnte ich einen Flieger, aber.
Also da kommen wir gleich nochmal auf, wir kommen gleich nochmal auf Flugangst zu sprechen. Aber jetzt haben wir gesagt, Voraussetzungen, Studium. Wie sieht das Studium aus? Welche Fächer hat man denn da so?
Also Studium ist, wie gesagt, das war mein persönlicher, ne, also meine persönliche Entscheidung. Ich sage erstmal die normale Ausbildung.
Ja, genau.
Du hast, dann machen wir das so. 750 Stunden Theorieunterricht mindestens. Ja. Plus dann musst du halt so und so viele Flugstunden sammeln. Ich habe ehrlich gesagt, den Zahlenwert habe ich nicht im Kopf, aber du lernst dann erstmal auf einem einmotorigen kleinen Flugzeug. Für mich war das in den USA, machen die meisten, weil da kannst du dich aufs Wetter halbwegs verlassen.
Ja.
Lernst dann erstmal Sichtflug und wie ein Flieger überhaupt funktioniert. Und in der Theorie hast du halt relativ viele Fächer, das könnt ihr euch vorstellen. Aerodynamik, ja, also wie funktioniert eigentlich ein Flugzeug? Wie funktionieren die ganzen Teile am Flugzeug? Ne? Tragflächen, Steuerflächen, ein Propeller, ein Triebwerk, was ist das eigentlich? Mhm. Wie funktionieren unsere Instrumente? Wie funktioniert das eigentlich, dass ich in der Luft messen kann, wie schnell ich bin? Weil ich habe ja kein Rad, was über den Boden rollt und mir eine Welle treibt, sondern
ja,
ich habe Luft um mich rum.
Ja, ich habe mir die Gedanken zu gemacht.
Keiner.
Wie navigiere ich in der Luft, wenn ich Nebel habe und nichts sehe? Wie funktioniert das eigentlich, dass ich trotzdem in Venedig eine Bahn treffen kann, auch wenn ich 0 Meter Sicht habe im Prinzip?
Ja.
Oder 75 Meter Sicht, aber ja. Und was du halt auch noch hast, Meteorologie, also du musst wissen, Wetter, wie funktioniert das grob, wo muss ich mit ganz bösen Gewittern rechnen, ich habe euch schon erzählt, nächste Woche nach Bombay, ist halt gerade Monsunzeit, kann man mal eine Stunde Sprit mit einpacken, weil da könnten ein, zwei Gewitter rumstehen, die sich auch nicht so schnell wegbewegen.
Okay.
Und so was. Also auch, wie ist das Wetter, wo auf der Welt?
Ja.
USA, du hast Tornados, du kommst aus Europa. Ich habe hier keine Tornados, ich kenne das nicht. Ja, so was lernst du in Meteorologie.
Okay.
Flugplanung, also Sachen, dann musst du noch ein Sprechfunkzeugnis machen. Und was haben wir denn noch? Achso, Human Performance and Limitations. Das ist ein ganz interessantes Fach, ist auch ein dickes Skript wirklich. Also, was kann der Mensch leisten? Wo sind eigentlich die Grenzen?
Ja.
Und da hast du halt so Sachen wie Tag-Nacht-Rhythmus, da hast du Sachen wie, wenn du G-Kräfte hast, also wenn du auf einmal den Flieger unheimlich hochziehst, die Nase, dann zieht er dich ja quasi deinen Körper weiter nach unten. Deswegen die Jetpiloten, die tragen ja alle irgendwie so Druckanzüge, ja, um das ausgleichen zu können, mit ordentlich Druck dann auf der Adern. Was macht das eigentlich mit einem? Was ist mit Gleichgewichtsorganen? Gleichgewichtsorgan ist nicht erschaffen worden, um in der Luft rumzufliegen, sondern um auf dem Boden auf zwei Beinen zu stehen. Dementsprechend, manchmal, wenn du aus dem Flieger guckst und auf was anderes geschaut hast, guckst du raus, merkst, oh, wir sind ja in einer Kurve, hast du gar nicht gemerkt.
Mhm.
Ne? Solche Sachen, das lernst du in Human Performances.
Okay.
Hochinteressant.
Also, also quasi auch so Biologie.
Biologie, oder, aber auch Psychologie. Auch
Psychologie
auch. Wie funktioniert ein Team? Wie spreche ich eigentlich mit meinem Kapitän, wenn der gerade, jetzt mal doof gesagt, Unfug macht?
Ja.
Oder wie spricht der mit mir, wenn ich Unfug mache? Wie reagiere ich, wenn ich Unfug mache und der mich an, also all solche
okay.
so Kleinigkeiten.
Krass.
Wie gehe ich mit Passagieren um, die offensichtlich nicht Randale machen wollen, sondern die einfach 3 Schlaftabletten und 3 irgendwas anderes gefressen haben und einfach nur völlig durch sind.
Ja.
Und deswegen den Flieger gerade komplett nerven.
Okay.
Ja, okay. Ja.
Das sind so Sachen, lernt man auch.
Krass.
Das ist so der Theorieteil.
Ja.
Dann hast du eben den Flugpraxisteil. Da lernst du erst Sichtflug, habe ich ja gesagt. Dann lernst du irgendwann Instrumentenflug. Und spätestens beim Instrumentenflug geht dann viel in Simulator. Also Sichtflug machst du noch viel auf dem Flieger und Instrumentenflug dann irgendwann viel Simulator. Dann kommt eine Typenschulung. Also dann lernst du einen richtigen Flieger fliegen. Also das war dann bei mir beim ersten Mal der A320, also so typischer Mallorca-Flieger ja. sozusagen, ne, was wir so in Europa haben. Und wenn du das dann gemacht hast, dann lernst du noch auf der Linie bei der ersten Airline, wo du einen Job kriegst, lernst du nochmal 3 Monate, wie du eigentlich wirklich auf der Linie fliegst und nicht nur im Simulator von A nach B. Mhm. Und dir gehen auf einmal viel weniger Sachen kaputt, das ist total toll. ja, im Simulator geht alle Nase lang was kaputt, da haut es hier immer Hydrauliksysteme, Triebwerke, alles geht kaputt im Simulator. Das ist,
okay.
Also damit du halt trainierst, wie er darauf reagiert.
Ah, ne? Okay, ja, verstehe.
Ah, sehr gut.
Hm. Ja, und dann bist du erster Offizier. Dann fängst du an.
Und dann bist du einfach, dann bist du Pilot.
Ja.
Und dann
wie gesagt, 22 Monate, also mit 21 kann das losgehen im Prinzip. Und
das ist aber schon sehr jung, ne?
Das ist jung.
Ich meine, du hast ja Verantwortung. Da sitzen dann, weiß ich nicht, wie viele Leute passen denn in so ein A380? Halt?
600.
600 plus. Leute?
Ja, du bist aber, du fängst ja nicht auch mal A380 an. Wobei, ja, bei manchen Airlines fängst du auch mal A380 an. Aber,
ja,
aber
du fliegst ja, du kannst ja trotzdem sagen, wenn du mit 21 das Ding gemacht hast, fliegst du dann mit 24 vielleicht oder mit 25.
Das ist ja eine Mega-Verantwortung.
Wenn du Glück hast, kann das passieren, ja.
Ja, und dann bist du 25 und hast da 600 Peoples hinten drin.
Ja.
Und musst das Ding vernünftig von Duisburg nach Wesel fliegen. Ja. Nein, aber du, das ist ja schon, das macht, glaube ich, psychisch auch was mit einem, oder? Oder blendet man das aus? Blendest du, wenn du fliegst, die Passagiere aus? Und sagst einfach so, ich sitze jetzt hier wie beim Auto, wenn das irgendwann so Routine wird, setz mich rein, fahr das Ding los, ab dafür.
Mal so, mal so. Also es kommt auf die Situation an. Wenn du irgendwie, natürlich, du hast ja häufig irgendwas, was mit der Kabine, was los ist. Ne? Da hast du irgendwie einen medizinischen Zwischenfall und bist deswegen die ganze Zeit vorne am Überlegen, okay, der liegt jetzt da, der hat Zucker gekriegt, wenn okay. er gleich umfällt, wo fliegen wir dann eigentlich hin? Wie schnell können wir da hinfliegen?
Ja.
Wollen wir dahin fliegen? Wollen wir mit 600 Leuten im Norden Nigerias zwischenlanden,
oder ziehen
weil
wir
einer einen Herzinfarkt hat? Oder fahren wir vielleicht nach Kairo weiter? Oder
ja,
so, ne?
Ja.
Das sind alles, also ich habe keine 600 Leute an Bord, ich fliege ein bisschen kleiner, wir sind so 300 maximal.
Ja, trotzdem aber, eine Menge.
Ich wollte gerade sagen, ist ja
ich bin ja auch schon 34, ich darf nicht. Ja, genau, also das, du blendest sie nicht komplett aus, aber im Anflug, du hast Wind und Wetter ein bisschen und musst dich schon konzentrieren auf den Anflug, da denkst du nicht drüber nach, oh, hoffentlich kotzt jetzt nicht gerade einer in Reihe 36a oder was. Das
okay.
ist dir dann in dem Moment natürlich völlig wurscht.
Ja. Wie ist das, machen wir das jetzt schon? Ja, machen wir jetzt schon. Ist ja quasi noch zu. Also wir haben jetzt quasi über die Voraussetzungen gesprochen. Das Studium, wolltest du gerade noch was zu erzählen erst noch?
Kann ich kurz was zu erzählen? Das war damals so, dieser Studiengang hat wirklich, du kriegst Credit Points mit für die Flugschulausbildung. Und das war dann so 3 Jahre Grundstudium Maschinenbau im Prinzip.
Okay.
Studiengang heißt Luftfahrtsystemtechnik und Management in Bremen. Und der Rest, also es ist so ein abgespecktes Luft- und Raumfahrtstudium, weil du ja die Flugschulausbildung mit drin hast. Also da fehlt einfach viel, gerade der Raumfahrtteil natürlich. und dann hast du halt noch ein bisschen BWL, ein bisschen, was habe ich gehabt? Drehflügler, also Helikopter habe ich ein Semester gehabt, Informatik. Also
darfst du die auffliegen?
Das wäre jetzt auch mal eine Frage
nein,
gewesen.
Nein. Das war nur Studium, das okay. war nur spaßeshalber, weil die anderen Fächer haben mich irgendwie nicht interessiert.
Also gibt es ja quasi nur kurz auch Unterschiede zwischen Helikopterpilot und Linienflugpilot? Oder dürftest du theoretisch in den Heli steigen und sagen, so, ich fliege das Ding jetzt?
Nein, darf ich nicht. Kann ich auch überhaupt nicht. Also den Praxisteil müsstest du komplett machen und du musst noch ein paar Theoriefächer nachschreiben, die du nie gelernt hast. Und Praxisteil Helikopter, das muss man schon wollen. Also das ist, also einen kleinen Flieger, ultraleicht Segelflieger, das sind alles Sachen.
Die darfst du so fliegen.
Kann ich nicht, darf ich auch nicht, aber das kann ich mir sehr schnell aneignen und sehr schnell in meine Lizenz eintragen.
Du darfst, wenn du ein Passagierflugzeug fliegen darfst, kein Segelflugzeug fliegen?
Nee. nicht per se, nee.
Das wundert mich. Ich dachte, dass, wie wenn du jetzt einen LKW-Führerschein machst, darfst du ja automatisch Auto fahren.
Ja, Segelflieger hat halt so ein paar Spezialsachen. Ne? Du musst irgendwie, du wirst ja hochgeschleppt. Ich werde in der Regel nicht hochgeschleppt. Du musst dann wissen, im Notfall muss ich das Seil kappen können. Also es sind Kleinigkeiten. Wie gesagt, ich kann mir das relativ schnell aneignen. Der Segelflieger muss viel besser das Wetter lesen können als ich.
Okay.
Weil der ja auf Thermik und Wolken und so was angewiesen ist. Ja. Also du brauchst schon ein bisschen. Und das andere ist, wenn ich einen kleinen Flieger jetzt fliegen wollte, da brauchst du nur eine sogenannte Muster Berechtigung. Also das ist dann, das nennt sich dann Single-Engine-Pisten kleiner als so und so viel Tonnen, ich glaube 5,7. Das heißt, einmotorig mit Zylinder und nicht mit Turbotriebwerk und mit Propeller vorne dran. Hatte ich lange, habe ich aber gemerkt, ich will privat gar nicht fliegen und habe dann irgendwann verfallen lassen. Also ich bin alle zwei Jahre vorher, musste ich dann so 12 Landungen einmal machen, glaube ich. Das habe ich immer gemacht und dann habe ich irgendwann gesagt, das lohnt sich nicht mehr.
Okay.
Aber du könntest es relativ schnell reaktivieren, aber das musst du dann auch mal lernen, weil das ist ja eine ganz andere Sache, ob du in die, also ich bewege mich mit meinem Verkehrsflieger die ganze Zeit in einem sehr geschützten Luftraum. Da ist keiner, der mir mal eben vor den Karren fährt und mit, wenn ich auf Sicht fliege, mit so einem kleinen Ding, dann bewege ich mich in einem Luftraum, da können erstmal alle machen, was sie wollen und müssen auch nicht unbedingt ihren Transponder, mit dem alle anderen den sehen, einschalten und.
Kann dir keiner, wenn du in der Luft bist mit so einem Airbus, kann keiner vor oder hinten neben dir sein?
In der Regel nicht. In der Regel ist der Luftraum so geschützt, dass das nicht passiert.
Ach, guck mal, das wusste ich auch schon wieder nicht.
Also ich glaube, in der Luftraumstruktur, Luftrecht habe ich vergessen. Tolles Fach. Ja, Luftrecht. Du lernst Luftrecht in der Theorieausbildung, das ist das Fach, das bringt dich in der Ausbildung, sitzt du da und denkst dir, boah, wie soll ich mir das alles merken? Das ist todlangweilig.
Ja.
Und dann sind das aber natürlich Luftraumstruktur, das musst du nachher drauf haben. Ja? Also über 10.000 Fuß fängt halt ein ganz geschützter Luftraum an. Darunter ist aber manchmal so eine Lücke zu den Lufträumen der Flughäfen. Das heißt, manchmal gehst du durch einen ungeschützten Luftraum kurz durch.
Ja.
Und solche Geschichten. Und das lernst du halt theoretisch dann in Luftrecht mal irgendwann.
Das ist schon wild, oder?
Also ich find's auch gerade richtig interessant, dir einfach zuzuhören, ja. Weil ich denke mir halt, also ist bei jedem Job ja so, ne?
Ja.
Wenn man den Job ausführt, dann ist das für einen ja normal. So, ich weiß auch, wie Pflege funktioniert als Beispiel, oder du weißt, wie Mediengestaltung oder Sanitätsdienst funktioniert. Aber was du alles da wirklich wissen musst jetzt als Pilot, ich dachte halt, steigst ein, Hebel nach vorne, ab dafür, dann machst du da der Autopilot an und dann sitzt man halt 12 Stunden rum, bis man in Florida ist und dann landet man und dann so.
Ja, ist, also du hast gerade meinen Arbeitsalltag eigentlich auch ganz gut. Ich sitze ja nicht 12 Stunden vorne rum, ich gehe zwischendurch nochmal 3 Stunden schlafen. Aber ansonsten, nee, ist das tatsächlich, wenn der Flug gut läuft, ja.
Okay.
So kann es laufen. So ist ein schöner, ruhiger Flug. Ist aber auch ein bisschen langweilig dann.
Joa, und jetzt kommen wir auf zu sprechen, weil du ja vorhin gesagt hast, wenig arbeiten, viel Geld. So im Durchschnitt, was kann man denn so als Pilot verdienen? Also muss ich nicht sagen, was du verdienst, sondern was man so im Durchschnitt verdienen kann.
Ist schwer zu sagen. Also es gibt ja immer, wenn du die Presse liest, da steht ja immer, die verdienen alle 250.000 Euro im Jahr oder 300.000.
Und trotzdem streiken sie.
Und trotzdem streiken sie und wollen mehr Geld, alles ganz furchtbar. Und außerdem haben wir denen ja auch noch 9 Milliarden Euro in Popo geschoben.
Ja,
ne? So liest genau. Man es. Ja. Das war übrigens ein Kredit, ne? Nicht weitersagen, das weiß die Bild-Zeitung noch gar nicht, dass das ein Kredit war und dass wir den schon zurückgezahlt haben. Also ich habe es tatsächlich mal nachgeguckt, als ich eingestiegen bin. 2015 habe ich bei Brussels Airlines für 2 Jahre angefangen und habe die ersten paar Monate 2,3 brutto gekriegt. Und dann, also das ist die Ausbildungszeit auf der Linie bei der Airline. Okay. Und dann ging es bei 4 weiter. Und das, also brutto. Dann hast du 4.000 brutto plus 600 bis 1.000 Euro Spesen im Monat gehabt. 2018, neue Firma, waren wir dann bei 5.400 brutto. 2020, Langstreckenbeförderung, sind wir bei 7.200.
Okay, das ist ja schon was Vernünftiges dann.
Genau. Bei den 2,3 war ich gerade echt kurz geschockt, aber.
Die habe ich nämlich vorher bei Six am Schalter auch verdient. Also ich war auch erstmal kurz so, ach so, aber ja, das kommt gleich. Okay, dann, also da kam dann, das kommt relativ schnell.
Okay.
Du kannst aber, also das ist jetzt keine komplette Orientierung. Deswegen diese Pilotenboard und sowas, da muss man sich vorher angucken, was du wirklich wo verdienst. Das Ding ist, du kannst es dir nicht immer aussuchen, wo du hingehst.
Okay.
Das stellt nicht immer jede Airline ein. Das stellen zuerst immer die Airlines ein, wo du nicht allzu gut verdienst. Und wenn du 0 Stunden hast nach der Ausbildung, also 0 Flugstunden,
dann will
ich
auch keine haben.
Dann will ich noch keine haben. Ja. Da hast du nicht irgendwie ein Verhandlungsargument auf deiner Seite. Und ich habe einen Freund gehabt, es gab eine deutsche Fluglinie, ich weiß nicht, ob sie noch gibt, Germania hieß sie. Da gab es das Pay-to-Fly-Modell. Also in diesem Line-Training, wo du noch lernst, auch für die Airline zu fliegen, da hast du gezahlt. Das heißt, du bist schon einen Flieger mit Passagieren geflogen, ne, als vollwertiges Crewmitglied eigentlich. Und du zahlst denen trotzdem noch 100 Euro die Stunde dafür.
Du zahlst die.
Jo.
Und kriegst du Gehalt dann oder zahlt?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, es war netto, hat er noch draufgezahlt an jeden Monat.
Was?
Und das, also solche Modelle gibt es auch.
Ja, aber die macht man ja nicht.
Also, ja, okay. Was soll er machen? Er hat dann, irgendwann hat er dann seine Stunden gehabt, hat Geld verdient dann. Ach, das ne? Also das Line-Training ist ja irgendwann vorbei.
Ja, jetzt verstehe ich.
Und dann darf er loslegen, dann verdient er auch. Also dann ist er wieder so bei so einem Einstiegsgehalt, was ich auch hatte.
Ja.
Und dann hat er irgendwann die Airline gewechselt, weil er gesagt hat, ey Leute, also sorry, das ist nicht mein Laden hier.
Ja, okay.
Aber das muss, du weißt es nicht. Also, dass ich jetzt auf einer Langstrecke bin, es gibt ganz viele Leute in Deutschland, die arbeiten halt bei, ich sag mal, kleineren Airlines. Es gibt ganz unterschiedliche Berufsmöglichkeiten. Du kannst, wenn du beim Touri-Flieger bist, dann fliegst du 10-mal im Monat von Hannover auf die Kanaren und wieder zurück. Dann hast du deine 100 Stunden voll.
Ja.
Dann kannst du diesen Monat nicht mehr fliegen. Das heißt, du hast 10 Tage Arbeit, 20 Tage frei.
Du darfst nur 100 Stunden im Monat fliegen?
Grob, ja. Mhm, okay. Wenn wir jetzt mal Feinheiten außer Acht
lassen. Ja, gut.
Du kannst aber auch auf einer Kurzstrecke irgendwo hier, also es gab zum Beispiel Dortmund, was weiß ich, Düsseldorf, kannst du auch sitzen und du hast deine 8-9 Tage frei im Monat und die restlichen Tage sitzt halt den ganzen Tag auf dem Bock, bis aber abends zu Hause. Ich hatte immer die Situation, ich fliege in der Regel eine Tour und bin dann im Hotel und fliege am nächsten Tag wieder und bin dann wieder im Hotel und bin, also das war jetzt auf Kurzstrecke, bin dann nach 3-4 Tagen, darf ich wieder nach Hause. Und jetzt bin ich auf Langstrecke, ich fahre also zu meinem Heimatflughafen, fliege einen Flug oder maximal 2, gehe da ins Hotel, bin 24 Stunden oder manchmal auch länger, bis zu 3 Tage, 4 Tage vor Ort und fliege dann wieder zurück.
Aber Hotel wird bezahlt dann,
ja,
oder ist das bezahlt. Auch von den Spesen dann?
Nee, Hotel wird bezahlt, also Crew-Hotel wird immer gestellt.
Mhm, okay.
Also es gibt unterschiedliche Pilotenbilder und du kannst es dir nicht immer aussuchen.
Aber das ist ja halt ähnlich wie LKW. Es gibt welche, die fahren halt in Anführungszeichen nur irgendwie Beton.
Ja, Nahverkehr halt, und Fernverkehr.
Genau, ja, genau, die fahren dann den ganzen Tag hin und her und sind abends zu Hause oder du fährst halt nach Frankreich oder nach Belgien oder sonst wohin und pennst dann da am Bock natürlich.
Ja, ja.
Das Ding ist, da kannst du dir halt, glaube ich, relativ aussuchen, ne? Wenn du den Führerschein einmal hast. Bei uns ist es so, normalerweise wirst du in der Firma oder bei vielen Firmen wirst du nach Seniorität bezahlt.
Ja.
Das heißt, je länger du dabei bist, desto mehr Kohle kriegst du.
Ja, wohl, das heißt,
die Kosten, wenn du die Firma wechseln willst irgendwann, sind relativ hoch.
Ja.
Weil du dann eventuell bei Null einsteigst oder zumindest deutlich niedriger.
Ach so, das heißt, wenn du wechselst, können die dich wieder auf Null einstellen?
Jo.
Gibt's einen Tarif bei Piloten?
Es gibt Tarifverträge, die sind genauso, wie ich es gerade beschrieben habe. Und es gibt Anstrengungen.
Aber es gibt doch, also ich sage jetzt mal zum Beispiel die TVÖD, Tarif öffentlicher Dienst. Da hast du ja, keine Ahnung, du arbeitest jetzt in einem Amt bis E10 Stufe 5. Und wenn du wechselst, dann gehst du ja nicht auf E10 Stufe 0, sondern dann bist du immer noch E10 Stufe 5 und gehst dann in 5 Jahren in Stufe 6.
Mhm, genau.
Und das ist bei Piloten nicht so.
Nee. Es gibt keinen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag,
okay.
Sondern es gibt, jede Airline handelt quasi ihre eigenen Tarifbedingungen aus. Ja, genau.
Schwierig.
Das ist schwierig.
Finde ich auch schwierig.
Und dann hast du dazu noch, wir sind in Europa, das heißt, jede Airline aus, ich sag mal, Irland oder England, kann ja auch eine Basis in Deutschland aufmachen und Leute einstellen.
Ja.
Und dann wird erstmal jahrelang diskutiert, zu welchen Bedingungen stellen wir die eigentlich ein, wo zahlen die Steuern? Haben wir vielleicht noch eine Firma auf den Kanaren, wo wir die anstellen können oder auf Malta oder
ja,
so.
Ja, ja.
Also Malta hat sehr viele Flugzeuge dafür, dass die eigentlich keinen Flugverkehr haben in ihrer behördlichen Aufsicht. Das ist ganz lustig.
Aber weniger Steuern da wahrscheinlich, ne? Oder bis zu null vielleicht?
Ja, das ist halt relativ billig, da ein Flugzeug zuzulassen und deswegen machen das viele. Und also es gibt so
viele
Geschichten, die sind Steuersparmodelle, ja. Die sind halt nicht so dolle. Und also kannst auch, wenn du, was weiß ich, bei Ryanair anfängst, da gab es lange auch so Modelle mit, dann bist du scheinselbstständig und wirst halt nur nach den Stunden bezahlt, die du fliegst, hast kein Festgehalt und solche Sachen. Das gibt alles.
Aber das ist ja echt mal interessant, weil ich habe auch immer gedacht, ne?
Ja, also verdienen alle das Gleiche.
Die verdienen alle ein Schweinegeld.
Ja. Und fahren halt Geld mit der Schubkarre nach Hause, ja sicher.
Ja, dann kommen sie da mit ihren Anzügen an, mit den 3 goldenen Streifen am Ärmel und mit ihrer Mütze auf da, Sonnenbrille auf, ne? Alle lieben sie. Das war so mein Bild von einem Piloten.
Ja, kannst du haben. Bei Brussels, wir hatten auch so Karrieren-Contractor. Das heißt, Brussels brauchte gerade Kapitäne, als ich da war.
Ja.
Und haben dann nicht nur ihre eigenen ersten Offiziere weitergebildet, sondern auch von externen Kapitäne eingestellt. Und ich habe, das waren halt erstmal Leute aus aller Herren Länder. Also ich habe da Serben, Briten, Portugiesen, einen Deutschen aus Portugal und auch einen Italiener getroffen. Und der ist mit seiner ganzen Familie nach Brüssel umgezogen für einen 6-Monats-Vertrag.
Das ist aber mutig.
Und der weiß auch nicht, ich weiß nicht, wie es geendet ist, ob der noch da ist, ob der da bleiben konnte, ob der irgendwann zurückgegangen ist nach Italien. Aber das kann auch dein Leben sein. Du kannst aber auch sagen, mir ist das alles völlig egal. Ich gehe an Golf, shifte da 10, 15 Jahre, habe halt keine Arbeitsrechte oder so und dafür habe ich danach die Kohle und kann in den Ruhestand gehen.
Gibt es und muss man Fortbildung machen als Pilot?
Fortbildung nein. Was du machen musst, ist deine Qualifikation aufrechterhalten. Dafür musst du 2-mal im Jahr in Simulator,
ja,
mindestens. Also 2-mal 4 Stunden und das 2-mal. Also 4-mal 4 Stunden, ja, okay. Du musst dein Medical erhalten, also du musst einmal im Jahr zum Arzt gehen und dich kurz durchchecken lassen. Du musst dein Sprachzeugnis erhalten. Also es gibt so Level, das normale Sprachzeugnis, was du kriegst, ist Level 4.
Ja.
Und das musst du alle, ich weiß gar nicht, 3 oder 5 Jahre musst du dann nochmal einem zeigen, dass du immer noch Englisch kannst.
Okay.
Wahnsinn, ist total toll.
Also da fällt mir gerade noch eine Frage ein, kurz.
Ja.
Englisch ist quasi aber die Grundsprache, ne? Also ihr kommuniziert doch wahrscheinlich überall auf Englisch, oder? Wie ist das?
Im Funk reden wir immer auf Englisch miteinander. Mhm. Bei Brussels Airlines im Cockpit war auch Englisch eigentlich die Standardsprache tatsächlich. Das war ganz nett, weil ich spreche schlecht Französisch und gar kein Flämisch. du hast aber auch, also es gibt mehrere zugelassene Sprachen im Funk. Mhm. Das heißt, wenn du nach Spanien fliegst, sprechen auf einmal sehr viele Spanisch im Funk oder in Südamerika. Wenn du nach Russland fliegst, sprechen viele Russisch. Und wenn du nach China fliegst, spricht keiner mehr Englisch. Nein, doch, die sprechen Englisch oder sie versuchen es. Aber da sprechen sie halt auch Chinesisch im Funk.
Das heißt, du musst das auch verstehen, was die sagen?
Nein. Das wäre gut. Noch lieber wäre es mir, wenn die alle Englisch sprechen, weil das hilft der räumlichen Orientierung, wenn ich die Flugzeuge um mich herum verstehe. Aber es ist halt nicht zwingend notwendig und deswegen ändert da auch keiner was.
Aber mit denen du funkst, mit dem Bodenpersonal zum Beispiel,
die
reden alle Englisch, egal wo auf der Welt.
Das genau.
Das dann ist auch gar nicht so unwichtig dann, ne?
Das ist sehr wichtig.
jetzt haben wir einiges zur Ausbildung gehört, wie man Pilot wird und man so verdienen kann, Weiterbildung. Was ich noch genau zu dem Thema noch, wie wird man denn jetzt vom Offizier zum Kapitän? Einfach warten? Wird man hochbefördert irgendwann?
Ja, genau. Okay. Also bei den großen Airlines, ja. Es gibt noch ein paar andere Wege, wenn du irgendwie, also wenn eine Airline ganz dringend Leute braucht, suchen die sich welche von externen oder sowas, aber Entschuldigung. Jetzt geht's los. Also das funktioniert meistens so, dass die Airlines ihre eigenen Leute zu Kapitänen befördert, ja.
Okay.
Gibt es da irgendwie einen zeitlichen Abstand, wie lange das ungefähr dauert, oder?
Das hängt halt von der Airline ab, wie stark die wächst. Also ich hatte halt den einen Kurskollegen mit dem Fuß, der ist halt bei einer deutschen Fracht-Airline gelandet und die ist dann sehr stark gewachsen und der ist, glaube ich, also bevor der 30 war, war er, glaube ich, schon Kapitän, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Vielleicht war er auch knapp über 30, aber bei mir würde ich jetzt mal sagen, in meiner nicht ganz so stark wachsenden Airline, also ich habe viele Kollegen getroffen, die sind seit 18 Jahren schon dabei und noch nicht Kapitän.
Aber ist das so, ist das auch so was Innerliches für sich selbst? Man will Kapitän werden?
Weiß ich
mal
mein?
So, mal so.
Okay. Also es gibt Leute, die wollen unbedingt Kapitän werden. Es gibt Leute, denen ist das ganz egal. Die sitzen auf der Langstrecke und freuen sich ihres Lebens und die müssen nicht nochmal auf der Kurzstrecke in Hektik. Also das ist unterschiedlich. Bei mir persönlich, ich würde das schon gerne machen.
Ach stimmt, du musst da nochmal so für Kurzstrecke gehen, wenn du Kapitän wirst, ne?
Genau, also
damit du dann
Kapitän Kurzstrecke und dann stimmt. Wieder Kapitän Langstrecke.
Hast du ja gesagt gehabt.
Für mich persönlich, ich fände das toll, aber es gibt auch Leute, da sage ich mal, die gehen dann von einer großen Airline weg, um Kapitän bei einer kleineren Airline zu werden. Und so wichtig ist es mir jetzt nicht.
Ja, ist ja aber auch gehaltstechnisch dann wahrscheinlich, ne?
Du kriegst genau, Kapitän dann gibst du halt alles andere erstmal auf.
Ja, ne?
Und dann sage ich mir lieber, ich bleibe jetzt auf dem rechten Sitz als erster Offizier. Irgendwann bin ich dran, aber das eilt jetzt gerade nicht.
Ja, Okay.
Da, wo wir jetzt gerade bei Alter sind, gibt es eine, also bis wie viele Jahre darfst du den Job überhaupt ausführen?
Ja, es waren mal 60.
Mhm.
Das ist nicht mehr so. Es gibt da verschiedene Geschichten zu, warum und wieso. Ich glaube, Altersdiskriminierung ist es am Ende dran gescheitert. Und jetzt ist, glaube ich, 65 so der Regel, dass man dann spätestens ausscheidet und wahrscheinlich bald 67.
Okay.
Wir haben in meiner Airline die Möglichkeit, ab 55 in Vorruhestand zu gehen. Dann, also du sparst da drauf an, ne? Du zahlst da die ganze Zeit in so eine Kasse ein, klar, im Prinzip. Ja, und je später du machst es, so mehr Kohle kriegst du da raus.
Ist das dann Rente oder bist du Beamter als Pilot?
Nee, ne? Rente.
Rente, okay. Ja. Okay. Dann haben wir das hier erstmal abgeschlossen jetzt zum Ausbildung, zum Beruf. Dann kommen jetzt mal ein paar andere Fragen. Weißt du noch oder kannst du dich an deinen allerersten Flug mit Passagieren erinnern?
Nein, kann ich tatsächlich nicht.
Okay.
Habe ich auch anderes zu tun gehabt. Also da bist du so auf 180 mit, dass ich das bloß alles hinkriege und dass das alles läuft. Und ich kann dir ein paar andere geile Momente so aus dem, aus der Fliegerausbildung und was du so erlebst, so einfach, also einer der wahnsinnigsten Momente ist halt, wenn du dann in den USA das erste Mal der Fluglehrer aussteigt und sagt, jetzt dreh mal drei Platzrunden alleine. Das ist Hammer. Ja, also das erste Mal wirklich.
Dann bist du ganz alleine in dem Ding.
Dann bist du alleine in dem Ding. Das ist, ich weiß nicht mehr nach wie vielen Stunden auf dem Bock, aber das ist nicht viel. Ich glaube, das waren so, lass es 16, 18 Trainingseinheiten gewesen sein. Ne? Also 16 mal 90 Minuten oder was du da fliegst. Ich weiß es echt nicht mehr ganz genau, aber so um den Dreh. Grober Daumenwert. Das ist geil. Dann sitzt du da und drehst deine Platz.
Hast du Angst dann?
Nee. Du hast halt, sonst steigt der nicht aus. Wenn der sieht, du hast Angst, dann steigt der nicht aus.
Okay, okay. Ja.
Nee, der weiß das ja, der kennt dich ja, der weiß, wie du fliegst. Das ist schon, da wirst du auch vorher nochmal auf Herz und Nieren geprüft, dass du das auch kannst. das ist Hammer. Dann kurze Zeit später machst du noch so ein Überland-Solo. Da fliegst du dann wirklich alleine für ein paar Stunden. Einfach schreibst dir deinen Flugplan selber und fliegst so ein paar Flughäfen an, lässt den Flugplan nochmal kurz kontrollieren, nimmst so einen GPS-Tracker aus dem Regal und gehst zum Flieger.
Was heißt Flugplan? Du musst schreiben, wie du fliegen willst, wo du hinfliegen willst?
Ja, genau. Du rechnest ja auch vorher aus, wie lange brauche ich, wie viel Sprit brauche ich.
Ja.
Das machst du am Anfang ganz klassisch. Du nimmst dir eine Karte, malst eine Linie von A nach B, guckst, wie lang die ist, überlegst, wie schnell ist dein Flieger, wie viel Wind habe ich, dann rechnest du da raus,
okay,
und dann weißt du, wie lange du da fliegst. Und du weißt, wie viel Sprit du pro Stunde verbrauchst und dann rechnest du am Ende, wie viel Sprit du brauchst.
Okay.
War da egal, da haben wir immer vollgetankt. Später ist das wichtig, ne,
dass du
das mal grob gemacht hast. Dann gab es auf dem A320, also gab noch andere schöne Momente, aber das nächste, was wirklich klasse war, Flugtraining in Tarragona. Also du hast lange Simulator, Type Rating, 2,5 Monate wirklich immer im Simulator diesen Flieger kennengelernt. Und dann packte ich die Firma ein und noch ein paar andere Kollegen und ein paar Trainer. Und dann fliegst halt im frühen Januar aus dem nieseligen 2 Grad bei Frankfurt, fliegst du runter nach Tarragona in Spanien. Nähe Barcelona, ein bisschen südlich. Und dann steigen alle aus und ich war tatsächlich in der ersten Fluggruppe und dann hieß es, alles klar, 6 Platzrunden, bitte Herr Fendrich. Geil. Also wirklich.
Und dann fliegst du auch alleine dann?
Dann fliegst du da alleine deine Platzrunde. Also nein, nicht alleine. Du sitzt auf dem rechten Sitz, der Checker sitzt links neben dir.
Okay.
Aber du fliegst.
Du steuerst
das Ding. Startest den Flieger, fliegst von Hand eine Platzrunde, landest den wieder und Hammer. Also wirklich, das ist, und meine jetzige Frau, damalige Freundin, durfte auch mit, saß dann im Taxi zum Hotel gerade in dem Moment und saß da und sah das so über sich, die sagte, oh, das ist auch ein Gefühl. Also wenn er weiß, der sah jetzt, oh, hui, Heidewitzka.
Der fliegt das gerade, ne?
Der darf gerade fliegen, ja, verrückt. Ne,
in 500 Meter über dir, also ist schon, das ist Hammer. Ja, und dann irgendwann, wenn du dann noch auf Langstrecke kommst, oder also dann gibt es noch mehrere tolle Momente einfach, ne? Sonnenuntergänge brauchen wir gar nicht drüber reden, aber es lohnt sich.
Du hast ja auch immer gutes Wetter bei den Wolken, ne?
Meistens, ja. Manchmal kommst du halt nicht über die Wolken oder hast Gewittertürme so links und rechts. Das sieht dann ein bisschen, dann guckst du öfter aus dem Fenster und aufs Wetterradar. Aber,
ja, da kommen wir gleich beim Thema Flugangst auf Wetter. Mach du mal weiter, Pascal.
Ja, ja gut, das, ich würde mal über die Arbeitszeiten, da hast du uns ja vorab schon mal ein bisschen was gezeigt und jetzt hast du auch schon ein bisschen was gesagt. Sind die Arbeitszeiten denn für dich jetzt so vereinbar, dass du jetzt sagst, okay, damit kann ich den Rest meines Lebens leben, oder würdest du doch vielleicht nochmal irgendwie was ändern wollen?
Das ist eine tolle Frage, ja. Ich sag mal so, ich bin vom Rhythmus her mit der Kurzstrecke ein bisschen besser klargekommen, weil du halt ein bisschen klarer, also du hast halt kaum Nachtflüge, wirkliche. Du hast mal, dass du in, was weiß ich, wenn du jetzt irgendwo in fernen Osten, also ferner Osten Kurzstrecke, Moskau, St. Petersburg, Tel Aviv, so die Ecken, dann stehst du schon mal um 2 Uhr Ortszeit auf, damit du um 7 Uhr wieder zu Hause bist. So solche Geschichten. Also um 2 Uhr deutsche Zeit und dann bis um 7 Uhr deutsche Zeit landest du wieder hier. Aber du hast halt nichts, wo du abends nach deutscher Zeit aufstehst um 11 und dann bis morgens um 9 arbeiten musst. Und das, also für mich persönlich, mich schlaucht das schon, wenn das wenigstens dann immerhin so 5 Tage hintereinander Nachtschicht ist, glaube ich, noch wieder was anderes. Dann, ja, dann bist du so ein bisschen im Rhythmus. Aber bei uns ist es halt, du fliegst nach Amerika tagsüber, bist 24 Stunden da und dann fliegst du den Flieger quasi, ne, 2 Stunden nach der Landung fliegst du den Flieger zurück. Also den nächsten, der kommt.
Ja.
Und das heißt halt wirklich, ne, du hast 5-mal im Monat so völlig random eine Nachtschicht drin und das ist was, das schlaucht, das belastet, du bist auch schlecht gelaunt danach. Das, also ich weiß nicht, du kennst das.
Pascal war auch auf Nachtschichten auf dem RTW,
ja,
und nicht in der Pflege.
24-Stunden-Schichten, naja.
Ja, die hatte ich ja zum Glück nie. Ich hatte aber 11 Nachtschichten am Stück, das war auch schön.
Ja, das ist ja noch schlimmer.
Ja, also was ich nicht ganz unterscheiden kann, ist, weil ich tatsächlich ziemlich zeitgleich mit dem Wechsel auf die Langstrecke ist mein erster Sohn geboren und was jetzt dann genau wie viel davon schlaucht, ist halt Richtwert, ne? Weil du wirst ja dann auch noch nachts ein paar Mal wach gemacht und solche Sachen.
Bist du denn?
Aber, also grundsätzlich, um die Frage abzuschließen, ich will das noch sehr lange machen, das macht mir Spaß, aber ich muss es nicht das ganze Jahr jeden Monat machen und dann gibt es so Sachen mit, du kannst ein bisschen Teilzeit machen und funktioniert dann auch.
Gibt es Überstunden bei euch? Oder ist das einfach, der Flug dauert 8 Stunden und wenn der jetzt 12 dauert, dann ist das halt so?
Nee, ist es nicht. Auch da wieder, alle Airlines machen unterschiedlich, weil wir keinen einheitlichen Tarifverträge haben. Bei uns ist es so, wir haben sogenannte Mehrflugstunden. Also du hast einen Richtwert im Monat von so und so viel Flugstunden. Da zählt aber wirklich nur, sobald der Flieger sich bewegt, bis sobald der Flieger sich nicht mehr bewegt. Wenn du vorher 2 Stunden warten musstest am Flughafen, weil schlecht Wetter ist oder weil die Flugsicherung nicht klarkommt oder weil da einer, was weiß ich, irgendwas los ist, das kriegst du nicht extra bezahlt. Dafür ist das Grundgehalt ja ganz gut.
So. Ich wollte gerade sagen.
So, und wenn du aber über diesen Richtwert an Stunden hinausfließt, dann wirst du nochmal extra oben drauf bezahlt.
Okay. Ja, das haben wir darüber, genau, da war die Frage mit Vereinbarkeit mit Freunde und Familie.
Du verpasst Sachen. Das ist nicht auszuschließen. Also bei mir war es so, zum Beispiel Kommunion von meinem Patenkind habe ich verpasst. Ist nicht toll. Guckst du doof, ne? Musste ich arbeiten. War noch nicht mal irgendwas Besonderes. War einfach ein Dienstplan, der doof gekommen ist und wo ich nicht freigekriegt habe, da wo ich wollte.
Ist das bei euch machbar? So tauschen, Dienste tauschen und sowas?
Mal so, ja. Also geht, aber du hast halt immer. Dadurch, dass du Ruhezeitenregelungen und sowas einhalten musst, kannst du halt nicht mit jedem alles tauschen.
Ich stelle es mir halt auch lustig vor, so ein, weißt du, als ich noch in der Pflege war, habe ich gesagt, kannst du für mich morgen zur Frühschicht kommen? Ich habe da was, ja, mache ich. Und wenn du dann fragst, kannst du mich morgen mal kurz nach Florida fliegen? Ich mache das dann für dich nächste Woche.
Ich mach nächste Woche dann Peking.
Ja, das versuche ich tatsächlich gerade in Peking loszuwerden, weil an dem Wochenende feiert eine Tante Geburtstag und ja, mal gucken. Aber das ist halt ein Wochenende. Natürlich werde ich kein Wochenende los. Ne?
Ist halt sehr surreal. Also.
Ja, natürlich. Aber es ist auch irgendwie, also andere Sachen, also ich erzähle jetzt noch 2 Beispiele. Du kannst halt auch Einfluss auf deinen Plan nehmen und es klappt. Mein Trauzeuge war an seinem Geburtstag zufällig in New York. Also seine Frau hatte eine Konferenz da und in Philadelphia. Dann haben die eine Ostküstentour gemacht und sind dann erst darüber. Und dann konnte ich sagen, ja super, dann fliege ich an deinem Geburtstag, komme ich nach New York geflogen, dann gehen wir da schön einheben und gehen am nächsten Tag noch Mittagessen und dann fliege ich zurück. Also ja, gut, es gibt die unmöglichsten Dinge, Das andere ist aber auch, dann war ich in Kapstadt, normalerweise 4-Tagestour, dann streikt die Verdi hier. Und dann bist du auf einmal 10 Tage da und verpasst die Hochzeit von deinem Schwager.
Ja, das ist natürlich mies, ja.
Das sind alles so Sachen, es geht halt, gibt Gutes, es gibt Schlechtes.
Gibt es bei euch auch Sonntagszuschläge, Nachtzuschläge und Feiertage?
Das ist abgegolten. Es gibt eine Schichtzulage, fertig.
Ja, okay.
Ja, auch da wieder, gibt auch andere Unternehmen. Ne?
Ja,
wieder
ja, okay.
Kein einheitlicher Tarif, aber bei uns ist es über eine Schichtzulage ist es abgegolten.
Okay. Warte. Du hast den Schichtplan noch gezeigt.
Ja, was? Ja, mach weiter da.
Ja, mach ich.
Unterbrich mich nicht.
Mach ich ja sonst nicht, also sei froh. Bereitschaften, wie sind die, was muss man sich darunter vorstellen?
Jetzt? Ja, hier wird auch wieder verschiedene Varianten. Es gibt eine Flughafenbereitschaft theoretisch, die gibt es hauptsächlich auf der Kurzstrecke, wo du wirklich einfach, was weiß ich, du bist am 5. Tag, fliegst du nur eine Strecke, fliegst nur kurz in den Heimatflughafen zurück. Und dann sitzt du da noch 3 Stunden und wenn in der Zeit nichts passiert, dann fährst du nach Hause. Mhm. Und wenn was passiert, dann bist du halt direkt auf dem nächsten Flieger, machst noch 2 Flüge und fährst dann nach Hause. Es gibt eine 1-Stunden- oder 90-Minuten Bereitschaft. Ich habe jetzt normal, entweder sitzt du im Hotel in der Nähe vom Flughafen oder du wohnst in der Nähe vom Flughafen. Es gibt so schlaue Leute, die wohnen da, wo sie arbeiten. Das ist unglaublich. Ich habe jetzt so eine WG, wir teilen uns mit 6 Mann, teilen wir uns da so eine Einzimmer-WG, wo wir dann halt für solche Bereitschaftsdienste ja, einfach ein Bett haben und eine Küche haben und der Wald ist nicht weit weg, kannst du joggen gehen. Das gibt es und es gibt auch so Bereitschaft, da müssen sie sich 12 Stunden vorher anrufen. Also dann kriegst du halt, sitzt du halt zu Hause und dann sagen die dir, du, morgen geht's los, fliegst du nach, was weiß ich, Bogota oder was auch immer.
Gibt es, hast du auf dem am Flughafen gibt es da Räume für euch extra, so wie so eine Business-Class-Raum, dass du da auch da so einen Ledersessel hast, wo du dich hinlegen kannst und so was nochmal? Oder fährst du wirklich, wenn du weißt, ich fliege jetzt morgen nach Göteswickeham, dann fährst du mit dem Zug dann nach Frankfurt, steigst aus, steigst in den Flieger und ab dafür? Oder gibt es da so eine Art Büro oder so was, so eine Arbeitsspace noch?
Also wir haben, der Frankfurter Flughafen ist ja riesig und wir haben halt einen eigenen Eingang für die Crews, eine eigene Sicherheitskontrolle und alles. In Brüssel hatten wir auch. Also so halt, da stehen ja auch die Bürogebäude von der Airline dann rum, weil passt ja, ist ja sinnvoll, die am Flughafen zu parken.
Ja.
Und die sind dann da auf einem Grundstück. Und bei Brussels war es auch so, da bist du, hast halt das Bürogebäude mit der Kantine auch drin und dann direkt daneben die Sicherheitskontrolle und dann wirst du zum Flieger rausgefahren.
Okay. Wie ist die Sicherheitskontrolle bei den Piloten? Ist die genau wie bei den Passagieren?
Hängt auch stark vom Ziel ab.
Ja. Nehmen wir mal Amerika.
Ach so, nein, das meine ich tatsächlich nicht. Amerika ist okay, also aber es ist halt immer unterschiedlich, ob du jetzt Flüssigkeiten trotzdem mitnehmen darfst, weil ne, also ist halt eine 1,5 Liter Flasche Wasser ist halt auf so einem Flug auch schon mal weg. Wir haben die natürlich auch beladen, aber manchmal in Indien haben die so Anwandlungen, du darfst keine Nagelschere im Handgepäck haben und so ein Quatsch. Oder in Japan waren es, glaube ich, Feuerzeuge oder in Singapur. Also es gibt da ganz auch unterschiedliche
als Pilot nicht?
Als Pilot, ja.
Okay.
Also manchmal ist es genau das Gleiche. In Großbritannien haben die auch immer irgendwie ein Fass aufgemacht für manche Sachen an manchen Flughäfen. Aber das ist tatsächlich teilweise bis an einem Flughafen und ist anders als an dem, der 100 Kilometer weg ist.
Okay.
Die haben da alle ihre eigenen.
Aber du musst trotzdem durch eine Sicherheitskontrolle durch. Du wirst geguckt, dass der jetzt kein TNT mit hat.
Ja, genau.
Okay.
Das. Ja. Also im Endeffekt sieht das fast genauso aus wie die Passagierkontrolle, außer dass wir halt eventuell mal nicht alles auspacken müssen, sondern halt nur so einen Sprengstofftest machen oder so.
Und nicht so lange anstehen müsst wahrscheinlich.
Meistens nicht, ja.
Es gibt Fälle.
Es gibt so Stoßzeiten und wenn die SIKO dann, also die Sicherheitskontrolle dann schlecht besetzt ist, dann stehst du halt eine halbe Stunde und dann denkst du dir so, ja gut, dann haben wir jetzt halt eine halbe Stunde Verspätung, weil unsere Sicherheitskontrolle schlecht besetzt ist.
Das ohne
ist
vielleicht mich fliegt ein bisschen doof für die Passagiere, nicht, ne?
Aber ja, du denkst, also manchmal.
Ja, das ist auch praktisch, ne? Ohne dich fliegt halt nichts.
Ich wollte gerade sagen,
Stoß halt, ja, also auf mich wartet der Flieger meistens.
Okay, dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Da sind so 4 Unterpunkte. Notfallsituationen, schon welche gehabt? Was gibt's so für Notfallsituationen? Ja, nehmen wir erstmal die beiden Punkte. Keine Ahnung, Turbine fällt ab.
Nee, habe ich noch nicht gehabt. Nein, also ich sag mal, die Dinger fliegen ja. Also der älteste Flieger, den ich noch geflogen habe, war genauso alt wie ich. Da war ich ungefähr 30.
Ja.
Also die Dinger fliegen lange. Die Computer da drin sind dann auch dementsprechend alt teilweise. Ja, also okay. Ich weiß nicht, ob du 1989 mal einen Computer in der Hand hattest.
Nee, da war ich ja auch noch nicht geboren.
Genau, so. und da geht immer mal wieder irgendwas Kleineres kaputt. Wir haben viel Redundanz an Bord, also wir haben alles irgendwie doppelt und dreifach dabei. Und die großen und wichtigen Sachen werden natürlich auch so regelmäßig gewartet. Da passiert ja in der Regel nichts. Die meisten Notsituationen hast du tatsächlich, weil du irgendwie einen medizinischen Notfall hast.
Okay.
Was hast du noch?
Aber oder medizinisches, kurz medizinisches Personal ist aber nicht standardmäßig an Bord, oder?
Nee, wir haben halt eine besondere Erste-Hilfe-Schulung, also nicht mit euren Sunnis oder gar Feuerwehr oder irgendwas zu vergleichen, aber ist halt ein Erste-Hilfe-Kurs, also dieser 48-Stunden-Kurs so plus.
Der große Erste-Hilfe-Schein.
Genau, der große, nicht der Sofortmaßnahmen am Unfallort oder wie das heißt.
Stabiles Seitenlager gut liegen lassen.
Ja, genau.
112 anrufen.
Helm nicht abnehmen. Und so. das haben wir, aber wir können halt Ärzte ausrufen. Also wir haben medizinisches Gerät ganz gut an Bord. Also ich hatte mal einen Notfall. Erstens hatten wir zwei französische Militärsanis an Bord. Das hat sehr geholfen. Dann haben wir wir haben eine medizinische Checkliste. Da wirklich wird dann ganz stur abgekreuzt und Zahlenwerte eingetragen. Nicht irgendwie was Freitext geschrieben, sondern wirklich abgekreuzt. Und dann haben wir einen Dienst am Boden, wo wir uns direkt mit dem Arzt verbinden lassen können. Nennt sich International SOS, die Hotline dann.
Okay.
Und der kann dann auch noch, wir haben auch noch ein EKG an Bord. Das heißt, wir können ein EKG dran pappen und dann kann er sich das auslesen.
Oh, das heißt aber, du musst wissen, wie man EKG klebt.
Jo, steht aber in der Packung. Das ist schon das sind diese Laien-Defis, okay, ja, die halt gleichzeitig ein EKG okay. aufzeichnen können.
Ah, okay.
Also, ja, saugeiles Teil.
Ja, ja.
Und kann auch noch ein Defi, ne? Kann auch noch einen Schock auslösen.
Die sind echt gute Dinge.
Wenn er merkt, mega gut. Wäre sinnvoll. Also das ist, wir haben schon ein cooles Zeug und wir haben auch einen Koffer mit verschiedenen Taschen, wo nur ein Arzt dran darf, ne, wo dann auch Zugänge, Ampullen, was weiß ich, alles drin ist, was wir halt nicht verwenden können und auch nicht dürften. Aber wenn ein Arzt an Bord ist und das jemand braucht, dann hat er es dabei.
Das ist auf jeden Fall mitgedacht, ne? Ja. Das ist auf jeden Fall super.
Und wenn jetzt sowas ist wie, keine Ahnung, da kommen wir auch so, ich habe ja Riesenflugangst. Ich will gerne fliegen, ich bin 1997 nach Florida, 99 nach New York, dann war ich auf Mallorca gewesen, dann bin ich letztens vor 5 Jahren nach Ägypten und vor 3 Jahren nach Italien geflogen. Jedes Mal, ne, als Kind noch nicht, aber so die letzten 2 waren halt mit riesen Panikattacken verbunden. Und das Problem ist bei mir einfach, ich kann ja nichts machen, ne? Ich sitze in dem Ding und muss komplett drauf hoffen, dass der Pilot Bock hat, auch vernünftig da anzukommen.
Ja.
Hast du da Tipps? Gibt's da was? Du hast ja auch Psychologie gehabt.
Also es gibt, jetzt kommt natürlich kurz der Werbeblock, ich habe auch einen Podcast namens Fliegergeschichten.
Ja.
Und natürlich habe ich da über das Thema Flugangst in einer der ersten Folgen, ich glaube Folge 3, erstmal gesprochen. Weil das lebt auch davon, dass ich häufig mal so was über einen Flugunfall erzähle und was man daraus gelernt hat. Weil das meiste, was wir heute können an Prozeduren, an Checklisten, an wie Flieger gebaut sind, lernen wir daraus, warum Flieger früher abgeschmiert sind.
Mhm.
So, heute erstmal, sie schmieren nicht mehr so oft ab. Schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Also,
das
du liest ja eigentlich von jedem Flugzeugabsturz, von jedem größeren, liest du ja in einer Zeitung.
Ja.
Was war so der letzte, woran du dich erinnern kannst?
Der Flugunglück.
MH370 ist der letzte, an den ich mich erinnern kann.
Wo der Typ in den Berg reingeflogen ist.
Das war Germanwings, MH370 ist auch noch einer, genau. Aber also da reden wir jetzt, Germanwings war 2015, MH370.
2007 oder so?
Boah, ich weiß es gar nicht.
Das ist auf jeden Fall, ich habe es letztens gegoogelt.
Ja, ist natürlich alles, ja.
Also grundsätzlich, Statistik sagt dir, brauchst keine Angst haben. Und ich kann dir sagen, also ich habe jetzt 3.500 Stunden, glaube ich, auf der Uhr und da ist nichts, also wie gesagt, medizinischer Notfall mal hinten, da kann ich ja nichts für.
Ja, aber das ist ja Peng.
Aber
das ist mir ja egal als Passagier.
Wenn meine Karriere weiterläuft, ganz normal, dann habe ich am Ende ein paar 10.000 Stunden auf der Uhr und die wirst du nie erfliegen. Und da wird mir trotzdem, werde ich da keine Notlandung mit irgendeinem Verletzten gehabt haben.
Ja, war das denn zum Beispiel, wenn das Fahrwerk unten nicht rausfährt? Dann hast du ja schon mal ein Problem.
Ja.
Aber du musst ja trotzdem irgendwie landen.
Ja, aber geht auch.
Ja, also aber nicht so sanft,
erstmal
ne?
Meistens, also fangen wir mal an, was muss da alles kaputt gehen, damit das Fahrwerk nicht rausfährt? Das ist schon mal ganz schön viel.
Okay.
Was häufiger vorkommt, ist da zum Beispiel das Nasenfahrwerk, damit steuerst du ja am Boden, dass das irgendwie um 90 Grad verdreht rauskommt. Was heißt häufiger? Vielleicht zweimal in den letzten 10 Jahren.
Ja.
Das ist dann spektakulär, weil der landet, lässt ganz langsam das Nasenfahrwerk auf die Bahn runter und dann sprüht natürlich Funken bis zum geht nicht mehr, weil der Reifen sofort wegfliegt und du auf der Felge die Bahn runterkachelst. So was passiert. So, Fahrwerk nicht rauskommt, gibt es eigentlich nicht. Also
das hat meine Tante mir erzählt und die haben da einen Schaumteppich hinlegen müssen. Vielleicht hat sie mich auch verarscht.
Also gibt es, kam mal vor, aber das ist heute echt so wahnsinnig unwahrscheinlich. Es gibt da eine, also es gibt für alles eine Prozedur.
Ja.
Wenn dein Fahrwerk nicht rauskommt, dann schlägst du das Buch auf. Hier, ne, also bei mir ist das ein Buch, ist ein Laptop und dann guckst du nach, oder meistens sagt der Flieger dir das sogar schon, du, Landing Gear not downlocked. Also das ne, Fahrwerk ist nicht ausgefahren und verriegelt. Und dann guckst du erstmal, okay, welches denn nicht?
Ja.
Wenn es das Nasenfahrwerk ist, ne, Hauptfahrwerk, du hast zwei Hauptfahrwerke, ist einfacher, weil die fangen den Landestoß ja normalerweise ab.
Ja.
Wenn das Nasenfahrwerk nicht draußen ist, können die immer noch ihren Job machen und dann bist du relativ langsam schon, wenn die Nase auf den Boden kommt, das erste Mal.
Okay.
Bei einem Hauptfahrwerk wird es schwieriger, weil dann rutschst du von Anfang an nur auf einem Hauptfahrwerk und auf dem linken Triebwerk über die Bahn. Ist aber auch möglich. Also haben auch schon Flieger überlebt und da muss auch nicht unbedingt jeder bei verletzt werden. Oder manche Flieger, da sagt die Procedure dann auch, wenn ein Hauptfahrwerk nicht draußen ist, dann lass es einfach drin. Lass dir einen Schaumteppich legen oder ich weiß nicht, das machen dann die Feuerwehren auch unterschiedlich. Ja. Und dann landest du halt auf dem Bauch und guckst, dass du irgendwie hinkriegst. Also du hast ja gesehen, man kann auch auf dem Wasser landen und das hinkriegen. Es gibt
die
verrücktesten Fälle. Ne?
Ich weiß auch gar nicht, was das mit dieser scheiß Flugangst auf sich hat. Ne?
Also es gibt tatsächlich Seminare dagegen. Ne? Du kannst Flugangstseminar googeln und dann wirst du auch, dann gibt's noch, kriegst du noch so eine VR-Brille auf oder bist wirklich in so einer Flugzeugkabine und wirst ein bisschen geschüttelt oder Startle-and-Surprise-Momente, also dann kommt noch so ein Blitz und Donner und also soll, oder dann gibt's auch psychologische Gespräche und Begleitung dabei. Da gibt's viele Sachen. Also,
wenn
du wirklich mehr fliegen willst, bitte?
Hältst du das für sinnvoll?
Ich muss zugeben, ich habe es ja nicht gemacht.
Ja, du hast auch keine Flugangst, als wäre auch Pilot also echt scheiße, ne, als Pilot.
Ich sag mal, was mir am Anfang geholfen hat, also ich war einmal dann mit dem Kumpel Segelfliegen im Zweisitzer und saß halt hinten und die ganze Zeit, boah, mir wird total schlecht und alles doof. Und dann sagte der irgendwann, du, jetzt nimm du mal den Knüppel, fühl mal so ein bisschen nach rechts und links. Und ich saß da, oh, drück nach links, Flieger geht nach links, drück nach rechts, Flieger geht nach rechts, drück nach unten, Bäume werden größer, alles toll. also das hat wirklich, dann merkst du auf einmal, ja, so ein Flieger ist der gehorcht Leuten und das kannst du dir halt ja erstmal als Passagier nicht vorstellen, wie sich das überhaupt anfühlt vorne. Aber ich glaube, wenn du das einmal gemacht hast, und das gibt es ja auch ganz hier Essen-Mülheim, gehst du hin, sagst, ich möchte gerne mal im Motorflug eine Stunde mitfliegen und auch mal selber steuern. Kannst du über Jochen Schweizer, was weiß ich, irgendwo buchen. Dann machen die das.
Okay.
Dann, das hilft, glaube ich, sehr, sehr weiter.
Ja, weil man einfach, ne, meine Frau fliegt ja gerne im Urlaub. Die fliegt jetzt nach Dubai nochmal hin im Oktober. Ich nicht. Und aber ich ist ja auch schön, wenn meine Frau zusammen mal wegfliegen könnte. Und mein Traum ist immer noch nach Texas. Da will ich unbedingt nochmal hin.
Mhm. Ja.
Warum hast du gezögert?
Nö, ja, Texas ist groß. Also.
Ja, einfach nur, nein, das ist für mich nur die Vorstellung. Ich will nach Texas, wir mit einem Pickup-Truck mieten.
Okay.
Und durch Texas.
Durch Texas und durch fahren. Texas ballern. Okay.
Ja. Das ist so, was ich mir, wie ich mir das vorstelle. Aber du musst halt auch, entweder fährst du mit einem blöden Schiff da eine Woche hin. Da habe ich keinen Bock drauf.
Lohnt sich auch nicht.
Ja, genau. Dauert mir zu lange. Und mit dem Flugzeug bist du, glaube ich, in 10, 12 Stunden da.
Ja. Mit dem Schiff.
Habe ich schon geguckt, ja. Aber lohnt sich nicht.
Du kannst auch schwimmen.
Nee. Ja, aber das ist halt noch so eine Sache. Es wäre halt blöd. Jetzt sind wir alle so um den 30, ne? 30, 35. Jetzt bist du jung, halbwegs jung, hast aber auch Geld und ein bisschen Zeit. Jetzt sollte man auch nutzen, ne?
Ja, vor allem solange du keine Kinder hast, empfehle ich sehr.
Ja.
Nee, ja, also probier mal so Sachen aus. Wie gesagt, das selber Fliegen, das ist, glaube ich, mit so was wahrscheinlich am effizientesten.
Ja.
Musst du dir natürlich auch erstmal sagen, das mache ich jetzt. Ne?
Ja, gut, da ist einer vor mir, der im Notfall sagen kann, hör mal,
da, da Kopf sitzt fliegen, einer ist links blöd. Neben dir, der kann halt alles, ja.
Nee, also. Ja, vielleicht machen wir das. Du hast auch so eine Flugangst, Pascal, ne?
Ist schon lange her, ne? Aber ein gutes Gefühl hätte ich jetzt nicht, im Flieger einzusteigen, glaube ich.
Also ich weiß halt, meine Frau hat mich, als wir nach Ägypten geflogen sind, habe ich es geschafft, vor dem Flug, also vor dem Start, einzuschlafen. Und dann hat sie mich geweckt und mir gesagt gehabt, Schatz, guck mal rechts, da steht der BVB-Flieger. Und ich sag, Schatz, seit wann interessiere ich mich für Fußball? Also das habe ich null für Fußball. Das war im Dezember und haben dann auch noch abgesprüht, das Flugzeug mit irgendwas. Da bin ich schon so nervös geworden, warum das Flugzeug absprühen und unser auch. Enteisen vermutlich. Ja,
enteisen. Haben sie nicht mal was gesagt oder so? Nee, hallo, wir enteisen jetzt übrigens.
Nein,
das okay, ist, sollte man vielleicht dann auch sagen.
Ja, also, hätte ich auch mal interessant gefunden.
Dass mein Leitfaden ist, so alles, was für mich nicht kompletter Alltag ist, das soll ich den Passagieren auch vielleicht erklären.
Ja, das wäre gut gewesen. Aber sonst, also keine Ahnung, sonst haben wir eigentlich soweit alles erklärt. Wir haben noch so eine Frage wie, aber das haben wir auch schon besprochen, wie viel ist automatisiert beim Fliegen? Und aber du musst ja theoretisch, du hast ja gesagt, hier, nicht Navigationssystem, wie Autopilot, der macht ja in Anführungszeichen alles. Du musst aber theoretisch auch alles ohne das Ding können. Du musst das Ding starten können, du musst alles
ja, genau. Also
manuell können.
Also der Autopilot kann halt sehr gut fliegen, wenn der Flieger ganz ist. Und wenn so ein System kaputt geht, kann der meistens auch noch. Und wenn so zwei, drei Systeme kaputt gehen, dann steigt der auch irgendwann aus. Dann muss das Ding halt auch noch irgendwie an Boden kriegen. Das übst du auch.
Ja, das hoffe ich, dass man als Pilot übt. Hast du denn ein komisches Gefühl bei Gewittern und Turbulenzen und sowas? Weil die kommen ja auch schon mal vor in so einem Flieger, ne?
Ja, aber wir fliegen ja nicht in Gewitter rein, sondern drumrum oder ziehen Kreise, bis das Gewitter weg ist, wenn es gerade zufällig an dem Flughafen ist, wo wir hinwollen.
Ja.
Also das ist so eine der ersten Regeln, ist, du fliegst nicht in Gewitter rein, Punkt.
Okay.
Weil das ist einfach gefährlich.
Ja, so, macht man nicht.
Aber trotzdem hast du ja Turbulenzen und sowas.
Ja, aber das gehört halt dazu. Und
da kann mal, nichts passieren an dem Geier?
Nee, eigentlich nicht. Also wenn er nicht, also was passieren kann, ist, dass hinten mal was durch die Gegend fliegt. Dann, also wenn wir die Anschnallzeichen irgendwann anschalten im Reiseflug, dann schnallt euch an, bitte. Ja, auch alle da draußen und so, weil das passiert. Ne? Und dann hast du irgendwie, manchmal ist gar nichts. Weil Turbulenz ist auch gerade so in den großen Höhen, ist schwer vorherzusagen, wo die genau auftritt und wie heftig. Und wenn du Glück hast, dann hast du dich angeschnallt und alles gut und nichts ist passiert. Und wenn du Pech hast, hast du dich nicht angeschnallt und da läuft noch so ein Kabinentrolli irgendwo nicht richtig und haut halt die auf die Birne. So.
Ja, okay.
Oder du haust einfach mit deiner Birne in die Flugzeugdecke oder sonst was. Also, schnallt euch an. So, Punkt.
Wenn der Chef sagt anschnallen.
Wenn der Chef sagt anschnallen, dann schnallt euch an. Ja. Und geht nicht erst aufs Klo, wenn es ganz dringend ist, weil vielleicht kommen die Anschnallzeichen. So.
Das habe ich gehabt.
Auf dem Rückweg und hinsetzen, ne? Oder wie war das?
Ja, man sollte sich hinsetzen, wenn Turbulenzen sind, wenn man auf dem Klo geht. Im Flieger.
Und festhalten. Ist auch gut.
Ja.
genau, also nein, aber so hast du da kein mulmiges Gefühl, weil, also eigentlich, wir sind halt nicht, wir treffen unsere Entscheidungen so, dass es uns egal ist im Endeffekt. Also wenn ich jetzt an meinen Heimatflughafen komme und ich weiß, da sind Gewitter in der Vorhersage, dann habe ich den Sprit, um da abzuwarten, ob sich die Lage verbessert, um einen Anflug zu probieren, um vielleicht noch einen Anflug zu probieren, um dann woanders hinzufliegen und da in Ruhe zu landen. Und dann habe ich noch eine halbe Stunde im Tank.
Ach, ist das so, echt?
Ja, okay. Das, also wie gesagt, nach Wetterlage. Ne? Ich kann auch mit viel weniger losfliegen, gesetzliches Minimum. Aber wenn die Wetterlage das fordert, dann tanken wir. Mhm. Und es gibt Airlines, da musst du dich manchmal rechtfertigen für das, was du tankst.
Okay.
Das führt dann zu so lustigen Situationen, dass, wann war das denn? So ein Sommer vor ein paar Jahren, dass halt in Spanien 3 Flieger von einer Airline Luftnotlage erklärt haben, weil denen langsam der Sprit runterlief. Und dann mussten sie halt sagen, okay, ich habe jetzt gleich keinen Sprit mehr, ihr müsst mich jetzt einmal priorisiert bitte zu dem Ausweichflughafen lotsen, weil sonst ist doof. Stimmt. Weil natürlich, ne, wenn alle so an einem großen Flughafen, wenn da 100 Flieger ankommen und die können alle nicht landen und alle wollen zu einem Ausweichflughafen, dann wird es irgendwann eng.
Stürzt du denn ab mit so einem Flugzeug oder gleitest du dann, wenn du keinen Sprit mehr hättest?
Du gleitest.
Du machst nicht einfach so den Sittich?
Nee, es gibt da, also es gab ja mal so auch Vulkanausbrüche, wo dann Triebwerke ausgefallen sind und dann, also es gab auch mal einen Fall, da sind alle Triebwerke an wirklich so einem fetten Langstreckenjet ausgefallen und der ist dann erstmal ein paar hundert Kilometer Gleitflug. Dann hat er, glaube ich, wieder einen gestartet oder so. Also das.
Okay.
Das gibt's, das geht.
Also, Leute, die ihr gerade hört, ihr müsst mal gucken, wie der da sitzt und so selbstverständlich sagt, ja, da sind die halt alle ausgefallen, aber dann gleitest du ja und dann machst du das Ding wieder an, das ist gar kein Problem. Ja.
Ist halt so. Und also, es bringt ja auch nichts, wenn, also, du verfällst halt nicht in Panik dann im Cockpit, weil es dir nichts bringt. Weil ja, Panik. Du bist jetzt der das Ding wieder ans Laufen bringen kann und wenn du das nicht schaffst, dann schafft das auch kein anderer, dann hast du sowieso verloren. Also, das ist wie, sorry, ein Sunny, der einen mit gerade am Wieder, ne, also irgendwie ja. Notruf, Wiederbelebung und du kommst da hin und da stehst ja auch nicht da. Oh, das sieht ja, aber schlecht aus.
Da geht's aber nicht um deinen Arsch. Also, weißt du, ich meine?
Ja, okay,
in den besten Fällen, jetzt abgesehen von diesem Flugzeugunglück, wo der Pilot da in den Berg reingeflogen ist, wollen die Piloten ja auch sicher ankommen. In den meisten Fällen gehe ich davon aus, ne, und deswegen.
Ah, genau, deswegen kannst du dich auch in der Regel darauf verlassen, dass wir so tanken, wie wir das wollen, damit wir entweder pünktlich Feierabend kriegen oder zumindest unseren Feierabend erleben. Also ja. Ich habe das erst einmal gehabt, aber dass ich zum Ausweichflughafen musste und das war wirklich eine Situation, haben wir gar nicht mit gerechnet. Wir wollten nach Washington und irgendwie hat sich relativ schnell eine Scheißwetterlage da gebildet. Also sind an allen Flughäfen sind auf einmal Gewitterzellen aufgepoppt, nur nicht in Philadelphia. Philadelphia ist so, ich glaube, 200 Kilometer östlich. Dann haben wir geguckt und dann hat uns noch der Luftraumlotse früher runtergenommen, weil die Lufträume auf einmal voll wurden, weil halt überall Gewitter standen. Unten verbrauchst du mehr Sprit. Das heißt, wir haben okay. auf einmal unsere Reserve so ein bisschen angefressen und haben gemerkt, okay, wenn wir jetzt nach Washington durchfliegen und wir können da nicht landen, dann wird halt mit dem Weg nach Philadelphia halt nicht knapp, aber knapp.
Sportlich.
Ja. Also da, ne, und da stehen ja auch Gewitterzellen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann fliegen wir jetzt nach Philadelphia, holen uns da ein paar Tonnen Sprit, fliegen dann nach Washington und machen da ganz gemütlich. Und wir waren die Ersten. Und also das war toll, weil wir haben sofort unseren Sprit gekriegt. Und als wir rausgerollt sind, haben wir gesehen, was da überall Flieger standen, weil so viele Parkplätze hatten die gar nicht, wie auf einmal nach Philadelphia ausgewichen sind, um da nochmal aufzutanken.
Ich finde das ja sowieso krass, wenn du mal guckst, wenn du jetzt nach Mülheim hinfährst, da ist ja die Einflugschneise vom Düsseldorfer Flughafen. Da sind ja alle 2 Minuten landet da ja am Flieger, gefühlt.
Ja, die hörst du hier auch. Das ist, ja.
Ja, das war schon, welche Koordination dahinter stecken muss an so einem Flughafen, dann, ne? Da macht man sich eigentlich auch selten ein Bild von.
Deswegen ist, glaube ich, das wäre jetzt auch noch so eine eher so eine eigennützige Frage oder Interesse halber. Die im Tower sitzen, da gibt es ja eine Altersgrenze, ne? Ich glaube, die darfst du nur bis irgendwie Ende 20 oder so.
Was? Nee, das nicht. Also nicht Ende 20. Also ich hätte jetzt gesagt, es kann sein, dass da eine Altersgrenze ist von 50 oder so, aber grundsätzlich.
Was war das denn?
Weiß ich nicht. Doch
meinst du Fluglotse oder was?
Unten
Ende 20 kann aber ich mir nicht vorstellen.
Nicht Ende 20. Also die Jetpiloten bei der Bundeswehr, die fliegen ja sogar schon, glaube ich, bis 42 oder so. Und das ist, glaube ich, anspruchsvoller als der Luftraumlotse.
Okay. Ja, irgendwo habe ich mal irgendwie
Ich kann es dir nicht sagen, aber gelesen. Kann man bestimmt rausfinden.
Ja, okay.
Okay, ansonsten hätte ich keine Fragen mehr. Wie ist das mit dir, Pascal? Hast du noch also ich habe noch Milliarden von Fragen, aber das jetzt auch macht jetzt auch keinen Sinn.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir könnten jetzt noch deutlich mehr. Aber
natürlich.
Ja, wir können ich habe noch Bier, also wir können gleich noch weiter quatschen, so ist nicht.
Weil dann würde ich jetzt erstmal zum Ende kommen, außer möchtest du noch irgendwie erstmal was sagen?
Kommt noch das mit 3 gute Sachen und 3 schlechte? Ich habe mir extra was aufgeschrieben dazu.
Ja, dann mach das doch mal. Sag doch mal 3 gute Sachen an deinem Job und 3, die dir vielleicht nicht ganz so gut gefallen.
Ja, okay. Das meiste habe ich, glaube ich, irgendwann erwähnt, aber so als Zusammenfassung, es ist ein Traumjob. Punkt. So, sonst würde ich das nicht machen, sonst würde ich irgendwo in einem Büro verschimmeln. Mache ich aber nicht, sondern ich bin halt jeden Tag, nein, nicht jeden Tag, aber ihr habt gesehen, mein Dienstplan, ich bin halt, wenn ich arbeite, ziemlich schnell über den Wolken und sehe entweder die Sonne oder die Sterne. Das ist schön. Muss nicht, gut, ich habe Monitore vor mir, aber ja.
Soll ich gerade zu ausmachen, ne?
Und du hast eben diese geilen Momente zwischendurch. Also sowohl in der Ausbildung als auch nachher im Beruf hast du einfach Momente, wo du denkst, ob das jetzt ist, du hast mal ein bisschen turbulenten Anflug noch gehabt und die Leute bedanken sich und freuen sich einfach, dass sie am Boden sind. Also gibt tolle Sachen. Oder auch so ein Oma, die ihren letzten Flug noch mal, um noch die frisch geborenen Enkel zu sehen, bevor sie dann in die Erde scheidet. Ne? Gibt alles. Du hast interessante Ziele. Du siehst was von der Welt. Je nachdem, wo du fliegst natürlich, aber ich weiß nicht, ob jemand schon mal von euch in Kasachstan war.
Nee.
Oder
nee.
In Nigeria. Gut, in Nigeria verlassen wir das Hotel nicht, andere Geschichte, aber Kasachstan stand jetzt nicht hoch auf meiner Liste und ich war letzten Monat mal in Almaty und dann gehst du da mal so einen Berg hoch inmitten von Kasachstan, dann spricht dich so ein Bauer an, ob du mit ihm essen willst da oben auf dem Berg und du denkst dir, also ich habe den nicht verstanden, aber er hat mir so eine Tasse mit Schleim hingehalten, die er da irgendwie auf Feuer zubereitet hat. Ich habe nicht gegessen, weil ich musste ja wieder zurückfliegen, ich wollte mir nicht hinmachen, aber so, also das Singapur, Peking, Tokio, du siehst halt alles mal und kannst dir dann überlegen, wo würde ich denn gerne mal einen Monat oder so verbringen und mal wirklich Urlaub machen. Ist schon toll. Und ja, gute Bezahlung, es steht natürlich auch jetzt auf den drei Dingen, muss man ja, einfach gut, sagen.
Klar. Ja, klar.
Ist ja auch ein Grund. Weil, also, dass ich mir Teilzeit nehmen kann, liegt ja auch daran, dass die Zeit, die ich mache, gut bezahlt ist. Ne? So,
ja, ja, klar. Mal.
Ja. Was ist nicht so teuer, das ist halt die Belastung für Familie, Privatleben. Also du hast, wie gesagt, ich habe zwei Jungs hier zu Hause. Und im Endeffekt, wenn ich einen harten Dienstplan habe, ist meine Frau 20 Tage im Monat alleinerziehend. Das passiert. Und auch das ist natürlich selbst gewählt, aber das muss ja auch erstmal eine haben, die das mitmacht.
Ja, natürlich. Da muss man sich arrangieren. Ja, ja.
Genau, an dieser Stelle herzlichen Dank, falls sie das jemals hört. du hast wenig Kontrolle über einen eigenen Kalender, also du verpasst Sachen, das habe ich auch schon erwähnt. Ja. Und du hast halt diese Nachtflüge, die dich wirklich rausreißen. Ne? Das waren so die drei nicht ganz so tolle.
Aber ich wollte gerade sagen, diese drei negativen Dinge, die sind ja sogar noch, wie soll ich sagen, aushaltbar im Vergleich, also die überwiegen ja nicht dem positiven Teil. Ne?
Nein, sonst würde ich das nicht machen. Ich habe noch nie einen Job gemacht, ich habe viele Jobs gemacht, aber keinen, der mir keinen Spaß macht.
Ja, das ist gut so.
Man merkt ja auch, dass du voll für den Job brennst. Das ist auch mega gut, definitiv.
Okay. Wir haben noch eine Frage, habe ich noch, bevor wir zum Abschluss kommen. Wenn du privat fliegst, darfst du einfach umsonst fliegen? Darfst du erste Klasse einfach einsteigen und sagen, hier, mein Pilotenausweis und jetzt ab dafür?
Das ist eine sehr gute Frage. Nein, es war mal so.
Ehrlich?
Es ist bei manchen Fluglinien noch so, dass du, jetzt begebe ich mich wieder in tiefes Wasser hier. Ich glaube, bei Iberia zum Beispiel kannst du noch tatsächlich, wenn du vom Flug kommst, von deinem Dienstflug und bist in Uniform und hast deinen Ausweis und dein Gepäck, gehst einfach durchs Terminal zu deinem Flug, der dich nach Hause bringt, ne, und steigst da ein und fertig und musst nichts extra buchen. Das ist in der Regel nicht mehr so, aber du kriegst schon einen ordentlichen Rabatt bei den meisten Fluglinien.
Auch für Urlaubsflüge dann.
Genau. Jetzt, ne? Ja. Davon muss aber Platz sein. Also wenn freie Plätze da sind, gar kein Problem. Aber das weißt du ja auch nicht immer vorher. Du willst auch zu einem Ziel, wo vielleicht nicht so viele Plätze frei sind.
Ja.
Und im Endeffekt buchst du dann doch fest, es ist deutlich billiger als für Otto Normalverbraucher, aber ich nutze nicht sehr viel. Wir haben halt mal so eine Camperreise durch Kanada, Vereinigten Staaten gemacht. Dann sind wir Business Class von San Francisco zurückgeflogen. Das war so das erste Mal, wo wir es wirklich ausgenutzt haben.
Aber Business ist noch, First ist noch höher, ne? First Class?
First ist noch höher, gebe ich aber nicht auf jedem Flieger. Und
okay.
First kann ich auch nicht buchen und brauche ich auch nicht.
Also das kannst du nicht buchen?
Ich glaube nicht.
Also über den Arbeitgeber?
Ich meine nicht, nee. Ich weiß es nicht.
Aber Business ist auch schon gut, ne?
Da Business ist gut, ja. Du kriegst halt was Anständiges zu essen und kriegst ein Weinchen dabei und hast halt so die Möglichkeit, deinen Sitz komplett flach zu legen. Weil nachts zurückfliegen über den Atlantik ist jetzt auch nicht so spannend.
Nee.
Das, glaube ich, ist ja duster, ne?
Ja, genau.
Okay, dann erstmal Dankeschön für deine Zeit.
Sehr gerne.
Geil, dass du uns angeschrieben hast. Also haben wir uns echt drüber gefreut. Möchtest du noch mal kurz deinen Podcast bewerben? Weil du bist jetzt bei uns im Podcast. Wir wollen natürlich auch die Leute auch vielleicht deinen Podcast sich mal anhören.
Ja, kann ich gerne machen. Dann muss ich ganz kurz, also 2 Minuten brauche ich dafür, weil der Minuten. Podcast heißt Fliegergeschichten. Das ist ein hemmungslos geklautes Format. und zwar, weil es einen Podcast gibt, der heißt Sternengeschichten. Das ist ein Astrophysiker, glaube ich, oder ich weiß nicht, oder Astrologe. Also jemand, der sich mit Sternen auskennt, Florian Freistetter, Wahnsinns-Wissenschaftskommunikator, so auf einem Niveau mit Nikolaus Wörl und Reinhard Remfort, würde ich sagen. Und der hat halt diesen Podcast und hat sind ganz so 10 bis 15 Minuten und der erzählt einfach. Der erzählt zu einem Thema eine Folge lang. Und das ist so ein ich glaube, Snackable Science nennen die das ja auch, ne? Und das fand ich total geil. Das habe ich teilweise zum Einschlafen gehört, teilweise einfach so unterwegs. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, das kannst du, also so über Fliegen gibt es auch viele interessante Geschichten, ob das jetzt der Flieger ist oder was bestimmtes Technisches oder einfach die Geschichte von irgendeinem Flugpionier oder einfach eine Stadt oder sonst was. gibt es halt viel Interessantes. Ihr sagt selber, da kann man noch ein paar Stunden drüber reden.
Ja,
definitiv.
Ja, und dann habe ich das Format halt, ich habe den vorher gefragt, den Florian, der sagt, darfst du machen. Und habe das dann einfach mal angefangen. Und da gibt es jetzt, weiß ich nicht, wann, wenn das gesendet wird, wahrscheinlich 14, 15 Folgen oder so.
Okay. Werden wir auf jeden Fall verlinken in den Shownotes. Ja,
definitiv.
Machen Packen wir Werbung auf jeden für. Fall rein.
Sehr schön, freue ich mich.
Ja, ansonsten, wie gesagt, danke für deine Zeit. Auch einmal danke an die Zuhörer, die uns jetzt seit, wir machen das jetzt genau ein Jahr, ne? Im Juni haben wir das ein, letztes Jahr haben wir angefangen, ja,
wenn,
mit dem Podcast.
Wenn die Folge kommt, schon ein bisschen länger als ein Jahr. Aber
ja, stimmt, wenn die Folge rauskommt, aber jetzt stand heute hier vor Ort.
Wir gehen ins zweite Jahr.
Wir gehen jetzt ins zweite Jahr.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, dankeschön. Dankeschön. Es wäre cool, wenn ihr, die das jetzt gerade hier hört und wenn ihr Bock habt, auch mal euren Beruf vorzustellen, schreibt uns doch bitte gerne mal eine E-Mail an pugiundwilken@web.de, weil wir sagen müssen, langsam gehen uns die Berufe ein bisschen flöten. Also es haben sich am Anfang sehr viele Leute gemeldet und jetzt nicht mehr so und unsere Freunde haben wir abgegrast. Also wenn ihr wollt, dass das Format weiterläuft, dann schreibt uns doch bitte mal und dann kommen wir vorbei oder treffen uns online oder sehen uns irgendwo in einem Café und dann nehmen wir mal eine Folge auf.
Im Café?
Ja, sicher, warum denn nicht?
Haben wir noch nicht gemacht?
Nee, haben wir noch nicht gemacht. Oder im Hotelzimmer, wir sind ja jetzt quasi Podcaster, dann kannst du mal ein Hotelzimmer buchen. Ja. Nee, wie gesagt, meldet euch, wenn ihr Bock habt, dass das hier weiterläuft mit euren Berufen. Und ja, Dominik, dankeschön, dass wir mit dir aufnehmen durften. Ich verabschiede mich jetzt mal und sag ciao.
Ja, von mir auch. Danke für deine Zeit. Coole Folge und ciao an alle.
Entschuldigung, soll ich auch noch was sagen?
Ja, das auch
ja, ich sagen. Ende immer mit Happy Landings.